Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier. Die Buchmesse in Leipzig 2023 ist vorbei. Willkommen zur ersten Ausgabe im Mai. Die wird einmal mehr eine besondere. Schließlich ist unter anderem ein Mann zu Gast, der zum Weltstar wurde. Fast. Hallo Uli Potowski.
Hallo Christian. Ja, dieses Fast ist schon ganz wichtig, weil ich möchte das mit viel Ironie verstanden haben. Ja.
Ulis große Leidenschaft Schalke 04, seine große Leidenschaft, das hören wir auch in den Fußballinterviews oft, das sind die Bücher, besonders die für Kinder und Jugendliche. Drei davon könnt ihr in dieser Ausgabe gewinnen. Der zweite Band der wunderbaren Stella-Reihe ist gerade erschienen. Stella voll in Schwung.
Genau.
Ist sie auch. Hallo Angelika Hesse.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Uli hat es ja gerade schon gesagt, wie ich fast zum Weltstar wurde, so heißt sein neues Buch. Da kommt ein richtiger Weltstar drin vor, Boris Becker. Und was passt da besser als mit Daniel Mücksch, dem Macher vom hochgelobten Boris Becker Podcast, zu sprechen? Hallo.
Hallo in die Runde. Ja, so wollte ich eigentlich auch einsteigen. Das Fast kann man bei Boris Becker wegstreichen.
Wann bist du ihm denn das erste Mal begegnet, dem Mann, der zum Weltstar wurde? Also der fast zum Weltstar wurde.
Ja, persönlich, das kommt auch im Podcast vor.
Du hast auf das Fast nicht gehört. Ich stelle die Frage nochmal. Wann bist du denn ihm das erste Mal begegnet? Also dem Mann, der fast zum Weltstar wurde. Oder seid ihr euch etwa noch nie begegnet? Wohlgemerkt, wir reden über den Fast.
Also mir ist es jetzt nicht bewusst. Jetzt ist der Kollege dran. Er überlegt.
Nee, genau, ich überlege, nee, genau, das erste Mal begegnet bin ich ihm, da war ich, muss ich fast kurz nochmal richtig, 16 Jahre bin ich da begegnet, beim Hallenturnier in Westfalen, in Halle, nicht beim Hallenturnier, in Halle, beim Rasenturnier, bei den damals noch Gary Weber Open, da habe ich ihn das erste Mal getroffen. Kann ich nachher nochmal ein bisschen genauer erzählen, aber das war meine erste wirklich persönliche Begegnung mit ihm.
Er spricht immer noch von Boris Becker.
Sprichst du immer noch von Boris Becker, ne?
Ja, klar.
So, jetzt habt ihr mich, mein Gott.
Ja,
da war die Leitung,
Da war die Leitung richtig lang. So, da habe ich jetzt schon 4 Minuten, die ich rausschneiden muss.
Nein, aber lass das drin.
Doch, nein, das lasse ich doch nicht drin.
Bitte drin lassen.
Pass auf, ich mach's nochmal. Aber das erste Mal begegnet bin ich ihm, das kann ich wirklich sagen, das weiß ich noch. Das war, also das Jahr weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall bei Anpfiff. Ich glaube, das wird er wahrscheinlich nicht so selten hören. Ich bin ein Kind der 80er, 1980 geboren. Und genau, da kann ich mich wirklich das erste Mal bewusst dran erinnern. Auch diesen Spruch, ein Teil meiner Jugend zu sein, das hat er fast Weltstar wahrscheinlich auch ab und zu mal gehört schon.
Das höre ich leider Gottes sehr, sehr oft, sehr, sehr oft. Aber ich freue mich darüber. Also du warst dann damals so 8 oder sowas, als wir
genau
mit Anpfiff gestartet sind. Und das finde ich immer lustig, wenn mir erwachsene Menschen sagen, ich habe dich als Kind schon gesehen. Und das Gute daran war, dass die Kinder nicht so sehr einen Schreck bekommen haben wie die Erwachsenen. Weil die Kinder, die haben das akzeptiert, dass da so ein Pudel plötzlich auf dem Fernseher auftaucht. Aber die Erwachsenen, die waren am Anfang zumindest sehr schockiert über diese sehr merkwürdige optische Darstellung, die ich abgegeben habe.
Ja, für mich war der Kulturstock nicht so groß.
Ja, ich sag ja, Kinder konnten viel besser damit umgehen, aber wenn man Zeitungen von damals nochmal durchblättert, da ging dann auch die Kritik sehr häufig in diese Richtung, seit wann dürfen Streetworker Fernsehen machen? Also das gab es tatsächlich. War sehr lustig, ich habe das in guter Erinnerung.
Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der sportliche Fan. Also ich gucke ganz gerne mal Sport, aber jetzt nicht gerade Fußball. Und
sondern ja, gut, Angelika? Welche Sportart?
Ach, Tanzen, Eiskunstlauf.
Ja, Tanzen, das ist doch auch meine große Leidenschaft gewesen. Guckst du sowas wie Let's Dance, Angelika?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also
ich habe
jetzt nicht alle Folgen gesehen von dieser Staffel, aber die letzte habe ich gesehen und das.
Aber dann musst du mich doch vor einigen Jahren auch erlebt haben. Ich war ein Part von, jetzt nicht sagen, die habe ich nicht gesehen. Es war die allerbeste.
Ja, aber ich habe letztens die Best-of gesehen.
Nein, ja. das da haben sie es völlig verkehrt dargestellt. Da haben sie nur schlechte Szenen von mir gezeigt.
Ach so.
Und die guten alle rausgeschnitten.
Aber, stimmt, ja, aber ich finde die schon klasse, die Sendung. Die verlangt ja sehr viel ab. Ne? Man muss immer überlegen, dass ja man kein, also als Nicht-Profi-Tänzer, das ist wirklich eine Herausforderung. Ne? Also wie viel hast du damals abgenommen, frage ich?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. In meinem kleinen Büchlein gibt es ein Kapitel, das heißt Tanz, Tanz, Tanz um dein Leben. So habe ich das auch empfunden da. Und jetzt kommt die schreckliche Nachricht. Alle Teilnehmer von Let's Dance haben danach immer erzählt, ich habe 3 Kilo, 4 Kilo, 4 Kilogramm, 5 Kilogramm abgenommen. Ich war der Einzige, der jemals nach Let's Dance sagen konnte, ich habe 4 Kilogramm zugenommen. Weil ich habe kaum trainiert. Nein, ernsthaft nicht. Ich habe kaum trainiert und bin lieber mit meiner Profitänzerin 3-mal am Tag zum Essen gegangen. Deswegen war ich auch so schlecht, aber es war trotzdem eine wertvolle Erfahrung.
Ja, toll. Also es kommt dann auch in deinem Buch vor. Das finde ich ja sehr spannend.
Es kommt darin vor, aber es kommt eher so ein bisschen mit einer negativen Beschreibung.
Aha, okay. Hast jetzt nicht so die positiven Erinnerungen dran. Also war so meine Erfahrung wert. Aber ja, würdest du das nochmal machen? Stell mal vor, da kommt morgen jemand an und sagt, Uli, machst du es nochmal? Vielleicht auf Rollen. Also es gab ja auch letztens eine Sendung, die hieß ja Skate Fever. Die war auf RTL 2. Da ging es ja, also es gibt ja auch dieses Dancing on Ice, was ich ganz toll finde. Aber da gab es ja auch auf Rollschuhen.
Ja, ich glaube, das hat glaube ich sogar die Sarah gewonnen, die damals auch mit in meiner Staffel dabei war.
Ah,
okay. Sehr nettes Mädchen im Übrigen. Ja. Und nee, ich würde das nicht mehr machen. Also um Gottes Willen, ist ja lebensgefährlich. Nein, das würde ich nicht mehr machen. Also auch Let's Dance würde ich jetzt nicht mehr machen. Das hat man vor 5 Jahren oder wie lange das her ist. Ja. Da ging das gerade noch so. Aber es ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo du das wirklich nicht mehr machen solltest, weil das ist dann albern. Nein, das würde ich nicht nochmal machen. Aber ich will nicht ausschließen, dass ich in den Dschungel gehe.
Ach so, okay.
Oder oh, da kommt ja noch einiges auf uns zu.
Nein, macht euch keine Hoffnung. Ich glaube, das werde ich nicht tun. Nein.
Aber Uli, ich habe gerade überlegt, ich war jetzt ehrlich gesagt zu faul zu googeln. Im Vorfeld auch nochmal dein Let's Dance. Hatte ich nochmal gelesen, aber wann, welchen Platz hast du nur belegt?
Ich glaube,
du
bist glaub, relativ fünfte. Früh raus. Ich meine, nee, das war okay.
Das war doch super.
Das war reines Mitleid. Ja. Oder andersrum. Andersrum, die Leute wollten mich foltern. Das kann auch der Grund gewesen sein. Weil das ist so ähnlich wie im Dschungelcamp. Da macht man ja auch das meistens so, dass diejenigen die Aufgaben bekommen, die unsympathisch sind. Und dann werden die ja da zu den Prüfungen geschickt. Und es kann sein, ja, dass viele Menschen angerufen haben, weil sie dich auch bestrafen wollen dafür, dass du Schalker bist oder sowas. Komm, den wählen wir weiter und weiter, weil ich habe eigentlich deutlich in der Sendung zu erkennen gegeben, mir reicht's eigentlich. Aber es ging weiter und weiter und weiter. Eine Erfahrung war es trotzdem.
Du hast gerade gesagt, davon taucht nicht viel im Buch auf. Wie viel von den 168 Seiten beschäftigen sich denn mit Let's Dance?
Ja, das sind vielleicht 3 Seitchen. Also mehr ist das nicht. Und ein schönes Foto, das kann ich guten Gewissens sagen, weil da ist dann die Katrin Menzinger drauf. Und das ist eine hübsche junge Frau aus Österreich, eine absolute Top-Sportlerin. Und ja, sehr, 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 sehr lieb und sehr nett. Und die hat sich viel Mühe mit mir gegeben. Aber mehr als 3 Seiten hat das nicht getragen, um Gottes Willen.
Und was ist dein längstes Kapitel? Muss natürlich dann gleich die nächste Frage kommen.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das längste Kapitel ist ein Kapitel mit und über einen Kollegen, den Christian auch gut kennt. Ich habe viele Gedanken mir gemacht über Burkhard Weber, der viele Jahre Sportchef war. Bei RTL mein Nachfolger, ein guter Freund in den ersten Jahren von RTL. Und wir waren so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Ich war erst viele Jahre sein Chef, später war er mein Chef. Das ist immer eine merkwürdige Konstellation bei Sky oder bei Premiere oder bei beiden. Und da habe ich mich sehr ausgiebig damit auseinandergesetzt, wie diese Zeit war, welche menschlichen Dinge sich da abgespielt haben. Das war zum Teil schon auch dramatisch und dann ist Burkhard leider sehr früh gestorben. Und wir haben es nicht mehr geschafft, ein wirklich langes Gespräch zu führen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten.
Aber das ist ja, ich bin ja dann irgendwann in eine ähnliche Branche zumindest eingestiegen. Ich würde jetzt mal, ohne das zu kennen, behaupten, dass es das natürlich eher positive Zeilen sind, oder? Also mir wurde es zumindest immer diese Zeit, von der wir ja auch gerade da ein bisschen schon geredet haben, Anpfiff etc., als so diese goldene Zeit des Fernseh-Sportjournalismus, ja auch irgendwo des Journalismus, des Printjournalismus vor allem, beschrieben. Also
ja, ja, du hast recht. Christian war ja dabei. Der war ja auch in unserer Ursprungsmannschaft bei RTL Plus damals, 84, 85, 86, 87 und so weiter. Da war Christian ja auch Mitarbeiter bei uns. Und das war eine sehr schöne Zeit, weil wir auch noch ein bisschen unbedarfter waren. Man kann auch sagen, naiver. Und es ging noch nicht darum, das ganz große Geld zu verdienen. Und deswegen war das eine sehr, sehr schöne und angenehme Zeit. Und Pannen haben uns die Leute im Fernsehen verziehen. Und weil du ja viel über Boris Becker weißt, erzähle ich dann gleich mal eine meiner größten Fernsehpannen aus dieser Zeit, die mit Boris Becker zusammenhängen. Wir hatten irgendwann mal, ich weiß es nicht mehr genau, 86, 87, haben wir dann zum ersten Mal bei RTL ein Tennisturnier exklusiv gekauft. Das heißt, das war in Chicago gewesen. Und Boris stand im Halbfinale gegen John McEnroe. Und das hatten wir zum ersten Mal wirklich exklusiv, also nicht ZDF, nicht ARD, sondern wir von RTL haben das gekauft und waren natürlich mächtig stolz darauf, das jetzt unserem Publikum präsentieren zu dürfen. Wir hatten auch einen Kollegen nach Chicago geschickt, der vor Ort kommentieren sollte. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, um 19 Uhr sollte die über deutscher Zeit sollte die Übertragung beginnen. Ich saß im Studio in Bertrange in Luxemburg und habe so ein bisschen angegeben, natürlich herzlich willkommen. RTL ist stolz, dass wir zum ersten Mal Ihnen wirklich exklusiv Boris Becker aus Chicago zeigen können. Und in diesem Augenblick, wo ich das sage, sagt mein Kollege so auf den Kopfhörer, Uli, sag mal erst Werbung an. Ich denke, was will der von mir? Also sage ich, wir sehen uns gleich wieder. Vorher noch ein paar Verbrauchertipps. Und in der Zeit hat er mir sehr vorsichtig beigebracht, der Kollege, dass das Spiel in Chicago beendet war. Wir waren so doof, dass wir den Zeitunterschied völlig falsch berechnet haben. Und wir konnten dann dieses Match nur noch als Aufzeichnung senden. Mit 1000 kleinen Unterbrechungen und Fehlern. Aber wir haben es geschafft, das dann zu zeigen. Und heutzutage würde dich die Fernsehnation dafür killen. Aber damals fanden die Leute das eher lustig und haben das amüsiert zur Kenntnis genommen. Aber das war so auch eines der ersten großen Erlebnisse mit Boris Becker, mit dem ich dann ja noch sehr viele Erlebnisse haben sollte. Das habe ich da aber noch nicht geahnt.
Aber dann ist es ja so, dass oder sagen wir mal so, das ist natürlich, du hast es ja schon angedeutet, etwas, was man heute wahrscheinlich gar nicht mehr verziehen bekommen würde, oder? Ich meine, die Twitter Nation, die Hashtags, und die würden einen wahrscheinlich so durchs Dorf treiben, dass man vielleicht gar nicht mal die Chance hätte, es danach nochmal wieder besser zu machen.
Nein, du hast vollkommen recht. Du würdest heutzutage öffentlich, ja, ich benutze das Wort mal, hingerichtet. Also das ist so, das geht heute so nicht mehr. Damals war das aber wirklich, Privatfernsehen war da noch in den Kinderschuhen. Es war komplett etwas Neues. Die Leute haben uns auch, ja, das kann man so sagen, geliebt. Wir waren wie Robin Hood gegen ARD und ZDF. Also ich gebe noch ein kleines Beispiel. Wir hatten damals die wahnsinnige Idee, eine Betriebsfußballmannschaft aufzumachen. Und wir haben dann Spiele im Saarland durchgeführt und haben dann bei uns im Programm gesagt, so am Gründonnerstag oder wann auch immer, spielt RTL gegen das Technische Hilfswerk. Und dann zu unserem eigenen großen Erstaunen standen in Saarlouis vor den Stadion-Eingängen 12.000 Menschen. Wir wussten gar nicht, wie wir das bewerkstelligen sollten. Da gibt's auch ein paar schöne Bilder hier in dem Buch. Also das ist witzig gewesen und anders gewesen. Und deswegen hat man uns auch das mit Boris damals komplett verziehen. Oder ich erinnere mich noch an eine Sache. Da hatten wir Mike Tyson Boxkämpfe eingekauft. Und das war ja immer nachts um 3 und da gab es ein Satellitenproblem. Und man konnte genau noch sehen, wie Mike Tyson seinen Gegner K.O. schlägt. Das war die gesamte Übertragung, bestehend ungefähr aus 1,5 Minuten. Aber nochmals, damals war man diesen Menschen, die das gemacht haben, nicht gram. Großer Unterschied zu heute.
Ja, bei Mike Tyson, ich meine, habt ihr ja wenigstens das Wichtigste mitbekommen, ne? Also ich finde ja immer so. Ja, also das ist doch eigentlich so Performance. Ich gucke ja, also Fußball oder so ist ja, ich guck mal Weltmeisterschaft, aber ja, mein Mann lässt das dann immer so ein bisschen, weil ich gucke immer ganz gerne Portugal, so Ronaldo, aber mehr so um die Performance willen, nicht der Sportlichkeit, weil ich das immer, ja, so die, man kann das ja auch so unterhaltend sehen. Und ja,
deswegen, ja, das ist jetzt
wenn du dann bei Mike Tyson dann nur das Beste rausbekommen hast. Vielleicht war der Rest auch gar nicht so sendewert.
Ja, Sport ist Entertainment. Und ich, um das auch noch ganz kurz zu sagen, in dieser Zeit bin ich dann tatsächlich 87, 86 einmal bei Mike Tyson zu Hause gewesen in Amerika.
Echt? Cool.
Ja, und das Irre war, der hatte einen Ziehvater, der ihn wirklich von der Straße geholt hat. Alma Mater hieß der Mann. Und das Kuriose war, die haben Tauben gezüchtet.
Aha.
Und Mike Tyson und Alma Mater haben mit den Tauben gesprochen. Es war ganz verrückt. Also das sind so Erinnerungen, die dir für ewig bleiben.
Ich glaube, von Mike Tyson gibt es so Bilder, glaube ich, mit den Tauben. Ne? Gibt auch ein, zwei sehr berühmte Bilder, wo er irgendwie da.
Ja, ja, das war so die zarte Seite in seinem Leben. Ja, die
Tauben. Ja, ja, ja.
Ja, aber einer der hätte glaub, Tiger.
Ja, würde eigentlich besser, aber hat er doch auch gehabt, glaube ich.
Ja, später. Also von dem Film Hangover, ne, da hat er doch da haben die doch einen Tiger geklaut bei Mike Tyson.
Ja, tatsächlich.
Du kennst den Film nicht. Oh.
Nein, ich kenne den Titel des Filmes, aber ich bin ein total unlustiger Mensch und gucke keine lustigen Filme mehr. Nein, das war ein Scherz.
Ja. Ja, aber da spielt er ja mit und da klauen die halt einen Tiger von ihm.
Was man so klaut im Leben.
Was man so klaut, wenn man einen Hangover hat.
Ja, ja, exakt, ja. Nee, ein besonderer Mensch gewesen und wie gesagt, das war so die Anfangszeit von RTL, eine ganz besondere Zeit und nochmals, Sport ist Entertainment, Sport ist Unterhaltung, aber Angelika, was ist denn so dein Hauptinteresse? Sind es Filme, weil das gerade so ein bisschen durchklang? Oder
ach ja, ich gucke schon ganz gerne Filme und mit meinen Töchtern natürlich, ne, wenn man so.
Wie viele Töchter gibt's?
Zwei. Also es gibt eine, die schreibt jetzt bald ihr Abi und die andere ist 15. Ja, also 19 und 15 sind die.
Oh, 15, gefährliches Alter.
Im Moment geht's noch. Die ist allerdings ein bisschen sportlicher und sportlich unterwegs und meine Große liest halt sehr viel. Und ja, aber wir gucken schon ganz gerne Filme. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur Couch-Potatoes sind, aber Filme haben eigentlich schon auch einen großen Stellenwert bei uns. Geschichten allgemein, ob es jetzt die Bücher sind oder eben auch die Filme. Also
ich sag das immer, weil ich sehr viel mit Kindern zu tun habe und vorlese. Eigentlich, ich sag das ungern, wollen Kinder mit Büchern nichts zu tun haben. Ab einem bestimmten Alter, und das ist so um die 10, da hören die in der Regel auf, sich für Bücher zu interessieren. Aber, und das stelle ich bei meinen Leseveranstaltungen fest, es gibt eine große Sehnsucht nach Geschichten. Das stimmt. Nur man muss Geschichten erzählen können. Und das ist eine Kunst, die uns so ein bisschen abhanden gekommen ist.
Da sprechen wir dann aber erst im dritten Teil drüber, weil wir gerade da sind, Angelika.
Mhm.
Kommen die Kinder denn irgendwie auf dich mit 14? Das fand ich das Geilste, was ich in der Vorbereitung gelesen habe. Da hast du dein erstes Autorenhonorar bekommen. 20 Mark.
Ja.
So viel habe ich bei RTL auch gekriegt.
20 D-Mark. In der Bäckerblume. Das ist so eine Zeitung gewesen, die lag, ich glaube, die gibt's heute sogar noch.
Die gibt es noch, hohe Auflage.
Ja, die kann man eben beim Bäcker dann mitnehmen und da gab es immer Horoskop und Geschichten und da konnte man immer Geschichten, also Tiergeschichten haben die immer gesucht und ich wollte also unbedingt Schriftstellerin werden und ich habe gedacht, das ist jetzt der Anfang und dafür habe ich auch noch 20 Mark bekommen.
Die hab immerhin. Auch die Geschichte. Immerhin.
Mhm. Mhm. Daniel, was hat der Playboy bezahlt, wo du mal gearbeitet hast?
Ja, der hat ganz anders bezahlt.
Für Fotos oder für Geschichten?
Ja, ja. ja, je nachdem, was man so im Rucksack dabei hatte. Ne? Nee, ich war der Playboy. Ja, aber das ist deswegen, das schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was der Uli gesagt hat. Als ich da angefangen habe und auch in den Medien und auch was Angelika von der Bäckerblume ja gesagt hat, war es, glaube ich, so, dass ihr schon noch eine Zeit auch da hattet, wo es den ganzen Printmedien auch noch viel besser ging. Also ich kenne leider, und das muss ich wirklich sagen, den Printbereich nur als Krisenzeit. Also da war die Bezahlung schon immer wirklich ein großes Thema und da musste man schon sehr verhandeln, was das nicht meine größte Stärke und Leidenschaft ist. Also ich habe mich dann relativ schnell zufrieden gegeben, aber so von Gehaltserhöhungen oder uns geht's gut, wir leben doch hier in einer florierenden Branche. Dieses kannte ich weder beim Playboy noch bei Focus noch bei Bunte, geschweige denn von Tageszeitungen. Also da kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen was erzählen, dass das doch in manchen anderen Mediengattungen momentan ein bisschen besser funktioniert und diese Bezahlungen im Medienbereich für mich doch an manchen Stellen heute auch echt ein Problem sind, warum wir doch auch teilweise Nachwuchsprobleme haben.
Es sind ja auch unglaublich viele Zeitungen jetzt eingestampft worden, ne? Hier so, was weiß ich, die Barbara und die, ich glaube, die Brigitte Woman und etliche Zeitungen. Also ich meine, klar, wer ja, unsere Generation liest vielleicht noch mal eine Zeitung, aber die junge Generation, dann kauft die sich mal eine Zeitung. Das ist irgendwann macht den Kinderzeitschriften auch vorbei, ne? Oder so Bravo, das ist unser Medium schlechthin. Also, ne, wenn man Poster haben wollte, kommst da. Und heute interessiert das keinen mehr. Du folgst dem auf Instagram oder auf TikTok. Genau. Und damals hatte die Bravo ja eine richtige Macht. Also das war ja wirklich auch eine Macht. Die konnten Stars machen. Das ist ja heute nicht mehr.
Und ich habe mich mal, als ich 14 Jahre alt war, beworben als Bravo Boy, das gab's ja damals.
Nein.
Bravo Boy und Bravo Boy.
Bravo Boy.
Ja, da wurde so also eine Wahl gemacht.
Der Drang zum Weltstar war doch schon relativ früh vorhanden.
Das wollte ich ja, ich wollte es ja zugeben. Ich glaube, ich bin 6000ster geworden dann, ja. Wow. Ja. Nein, das hat's alles gegeben, aber du hast ja recht, das lässt leider nach im Online-Zeitalter auch kein Wunder, wo man ja auf vieles zurückgreifen kann und blitzschnell und noch schneller und eine Zeitung kaufen, hat ja alles was mit Arbeit zu tun, währenddessen ich das hier auf meinem Smartphone natürlich in Sekundenschnelle bekomme, aber ich finde es nicht gut, aber ich werde es nicht zurückdrehen und trotzdem kämpfe ich ja für das gedruckte Wort, für das gesprochene Wort nach wie vor und unverändert. Und ich hoffe, dass wir doch alle noch eine Überlebenschance haben.
Ich denke, das ändert sich einfach nur, ne? Also so die Tageszeitung, also meine Töchter, die würden jetzt keine Tageszeitung mehr kaufen. Ich glaube, da verpassen auch die ein oder andere Zeitung verpasst einfach so ein bisschen den Anschluss. Also man muss ja irgendwo noch die junge Generation anziehen, ne? Und da denke ich immer, wenn man es gut macht mit Podcast, bei Podcast und gehört wird wirklich sehr viel im Jugendbereich, kann man da noch was drehen. Aber wenn man so bei seinen alten, es gibt ja viele Tageszeitungen, die wirklich gar nichts verändern, ne? Und irgendwann kauft keiner mehr ein Abo und oder geht zum Kiosk und kauft sich eine Tageszeitung.
Ja, leider. Das sehe ich ganz genauso. Angelika, kann ich auch eine kleine Anekdote nur erzählen? Ich sage jetzt nicht, bei welcher Tageszeitung das war, wo ich da gearbeitet habe, aber da bin ich auch nach einer Woche zum Chefredakteur gegangen und habe gesagt, ja, wir müssten doch mal hier diesen Podcast-Bereich ein bisschen ausbauen und vernetzen, verzahnen, haben hier auch Kontakt zu einem großen deutschen Fußballverein und dann habe ich einen Achselzucken geerntet und der hat mir dann noch nicht mal gewusst, welcher Ansprechpartner ich im Digitalen da irgendwie kontaktieren muss. Und da habe ich mir schon ehrlicherweise nach kurzer Zeit gedacht, naja, ob das so die richtige in die Zukunft blickende Strategie ist. Also es ist manches hausgemacht. Dann mit der technischen Entwicklung habe ich immer das Gefühl, dass diese Kombination einfach für viele nicht sehr günstig ist und da natürlich manches schneller geschieht, als man vielleicht erwartet hat.
Ja. Das stimmt.
Leider Gottes. Also ich bin aber noch jemand, der jeden Morgen 2, 3 Zeitungen auf dem Tisch hat. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich nehme mir auch die Zeit dafür, was vielleicht viele auch gar nicht mehr haben. Und ich finde es immer wichtig, sag's aber auch jungen Leuten, ihr müsst auch die Kraft haben, vielleicht mal einen Kommentar zu lesen, unterschiedliche politische Meinungen aufzunehmen, weil die Welt schreibt anders als die Frankfurter Allgemeine. Also das ist mir eigentlich immer noch sehr wichtig, aber bei jungen Leuten ist das schwer, das rüberzubringen, das muss ich zugeben.
Total, da gebe ich dir vollkommen recht, Uli, aber zum Beispiel, das ist mir die Woche bei dem Medienthema in der letzten Wochen aufgefallen, wer hat, glaubst du oder glaubt ihr zum Beispiel, die ganzen Artikel in der Zeit über Matthias Döpfner gelesen? Also es war natürlich ein Riesenthema und man hat die Zitate, wurden hin und her geschickt, Social Media war voll davon, aber wer ihn wirklich gelesen hat, den Artikel, glaube ich, das sind die wenigsten. Und ich möchte mich da gar nicht auf den Podest heben. Es war eines der wenigen Male im letzten Jahr, dass ich mir die Zeit selber gekauft habe, um das zu tun. Aber ich glaube, dass es wirklich oft ist, dass Zeitungen schon auch Thema sind, sie es aber nicht schaffen, dass sie damit Leser an sich binden. Und so natürlich die Frage nach wirtschaftlicher Zukunftsfähigkeit natürlich nicht unberechtigt ist wahrscheinlich.
Aber wenn ich dich das mal fragen darf, wie findest du denn die Reaktion der Chefredakteurin der Bild-Zeitung auf all das, die ja ihren Chef öffentlich aufgefordert hat, sich zu entschuldigen?
Ja, das, was er ja auch irgendwie getan hat, Betonung.
Ja, irgendwie.
Ja, genau. Also eine Entschuldigung sieht sicherlich anders aus. Ich fand es aber eigentlich von ihr ganz gut. Also, dass sie dann auch wirklich dann hier, ich glaube, ich weiß auch nicht mehr die Worte, aber eine Entschuldigung ist fällig, Chef.
Genau.
Glaub, das war das Wort, also, man merkt natürlich schon, dass sie auch aber früher auch eine Beziehung hatten. Also, das hätte, glaube ich, eine Chefin, die von außen kam und noch nie den Laden nicht kennt oder es kennenlernen muss, glaube ich, nicht gemacht. Man merkt das dass Marion Horn natürlich schon irgendwie jahrelang den Axel Springer Konzern perfekt kennt, also aus ihrer Tätigkeit spätestens als Chefredakteurin von Bild am Sonntag. Und aber nichtsdestotrotz, so hab ich sie ein, zwei Mal persönlich getroffen, so habe ich sie auch kennengelernt, also eine taffe Frau, die vielleicht da in dem Moment die Richtige am richtigen Platz ist.
Ja, ich habe auch das Gefühl, weil wir ja gerade über Bücher sprechen, von Benjamin Stuckrad-Barre, das Buch, das ja sich sehr, sehr damit beschäftigen wird, wenn ich das richtig begriffen habe. Das hat ja viele Insider-Informationen, dieses Buch, und es geht in die Richtung, oder? Habt ihr was anderes darüber gehört?
Nein, total. Das erfolgt man ja auch auf Instagram ohne Ende.
Ich bin da leider überhaupt nicht aktiv, aber dann erzähl es mir, es interessiert
mich. Ja, er ist wirklich da, man mag es gut oder schlecht finden, aber er hat da seit Wochen, ich glaube, jeden Prominenten, den man in Deutschland sich ausmalen kann, der da mit ganz kleinen Clips Werbung für das Buch macht. Und ich mag ihn als Autor, als Schriftsteller wirklich sehr, sehr gerne. Finde es immer bewundernswert, die Sprache, die er findet und wie er die Sprache findet. Bin da jetzt wirklich mal gespannt auf das Buch und auch, ob ich es komplett lesen werde. Ich glaube, ich werde es mir schon besorgen. Ist auch immer so eine Frage, wie liest man es zu Ende? Es könnte auch ein Buch sein, über das auch wiederum viel geredet wird, aber die wenigsten haben es gelesen. ist wirklich sehr spannend. Ich meine, man könnte jetzt auch in die medienethische Diskussion, was ja auch bei dem Zeitartikel nicht zu wenig passiert ist, abdriften und wie darf man da aus privaten Nachrichten zitieren und ich glaube, oder sagen wir mal so, ich bin gespannt, was uns da noch so erwartet. Die meisten Werke von Stuckrad-Barre haben einen ja nicht enttäuscht.
Also ich bin sehr gespannt und werde es mir selbstverständlich kaufen und es auch lesen. Und ich erzähle immer gerne, dass ich einmal in meinem Leben ein Geschäft gemacht habe mit Benjamin Stuckrad-Barre. Jetzt müsst ihr fragen, was für ein Geschäft.
Das wollte ich gerade fragen. Aha, was denn für ein Geschäft?
Ganz verrückte Sache. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, als Harald Schmidt noch täglich bei Sat.1 gesendet hat, hatte ich einen Freund, der hat jeden Tag so 5 Minuten oder 3 Minuten Quintessenz gesendet und zurechtgeschnitten für Radiosender, die das dann morgens in ihren Morgenmagazinen nochmal gesendet haben, was Harald Schmidt am Abend vorher gesagt hat. Und dann habe ich dieses gesamte Material da vorgefunden in dem Studio und habe gefragt, wem gehört das eigentlich? Gehört das Harald Schmidt? Gehört das Sat.1? Wem gehört das? Und dann sagte man mir, das gehört Sat.1. Und dann habe ich den Merchandising-Chef von Sat.1 angerufen und habe gesagt, sag mal, ist es möglich, dass ich dieses ganze Material kaufe, weil ich würde gerne 2 CDs daraus machen. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst das kaufen. Die Rechte hat nicht Harald Schmidt, die haben wir. Und dann habe ich das gekauft, allerdings erst, nachdem ich einen Anruf gemacht habe bei einer Schallplattenfirma, nämlich bei Edel. Und da hat damals Benjamin Stuckrad-Barre gearbeitet. Und habe ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das interessant ist für euch als Plattenfirma? Damals war das noch so. Und dann habe ich ihn gefragt, was seid ihr bereit dafür zu zahlen? Und dann hat er mir eine Summe genannt, die 4-mal höher war als das, was ich an Sat.1 bezahlen musste. Und dann habe ich mit diesen 2 Telefonaten einmal in meinem Leben viel, viel Geld verdient. Also es waren wirklich 2 Telefonate und es gab dann 2 CDs. Und in dem Zusammenhang habe ich Benjamin Stuckrad-Barre auch in Köln 2-3 Mal getroffen. Es war sehr interessant, mit ihm in einem Café zu sitzen. Und er war noch ein bisschen anders drauf damals als heute, glaube ich. Aber interessant, diese Person mal kennengelernt zu haben. Und da war er aber in der Funktion des A&R-Managers, des Geschäftsmannes. Interessante Begegnungen, die man so hatte im Leben.
Ja, ja. Lustig. Aber das ist lustig, dass er gerade danach auch Harald Schmidt ja auch noch eine lange Begleitschaft,
wie
das genau. So mit Harald Schmidt danach auch noch hat. Und das genau das Thema ist auch wahr. Ja.
Die haben auch gut zusammengepasst, ja.
Ja, das würde mich bei Angelika, vielleicht, wo wir gerade noch bei dem Herrn waren, doch auch nochmal interessieren, wie man dann auf so jemanden blickt, weil ihr seid ja dann doch noch mehr Kollegen, wie ich als Printjournalist oder auch der Uli von Stuggiman ist. Findet man das dann auch einfach sehr, sehr gut, wie so jemand schreiben kann, oder sucht man dann bewusst, wenn man solche Autoren hat, solche, die, sag ich mal, sehr, sehr bekannt sind, dann noch mal direkt auch nach Fehlern und sagen, aber das war auch nicht korrekt, wie er es gemacht hat?
Nee, ich lasse mich da eigentlich immer relativ gut darauf ein. Ich bin halt auch ein großer Fan von Biografien, also ich liebe Autobiografien. Und ich bin da eigentlich total unvoreingenommen. Ich habe von ihm jetzt noch nichts gelesen, außer ein Vorwort habe ich mal von ihm gelesen, nämlich bei der ist nämlich als Vorwort bei der Bill Kaulitz Autobiografie. Den finde ich nämlich als Mensch total spannend. Ich habe da so eine ganz bunte Richtung und ich finde es immer sehr spannend, wenn Leute aus dem Nähkästchen plaudern und immer gut, wenn sie auch wirklich so reden, wie der Schnabel ihnen gewachsen ist. Manchmal hat man ja so die einen, es gibt ja Biografie. Ich habe auch schon die Boris Becker Biografie gelesen vor vielen Jahren.
Gibt ja einige.
Ja, gibt es ja einige. Es gibt aber auch, ja, also es gibt gute Autobiografie. Zum Beispiel die beste Autobiografie, die ich hier gelesen habe, war von Andre Agassi. Also die fand ich total toll. Wenn mich jemand fragt, hast du eine Empfehlung, dann empfehle ich immer die fand ich richtig gut. Und dann gibt's wieder so die anderen, wo du merkst, ach, da ist jetzt jemand gekommen und hat gesagt, komm, schreib doch mal ein Buch, kannst du Geld mitmachen? Und der hat gesagt, was soll ich denn über mein Leben? Und eigentlich will ich gar nicht so viel Privates rausbringen und lässt sich dann dazu überreden. Und ich glaube, der Benjamin, ich glaube, der redet auch so, wie der Schnabel ihm gewachsen ist und authentisch und ehrlich, glaube ich. Also so würde ich das jetzt einschätzen, kann ich es aber auch nicht hundertprozentig sagen.
Aber interessant, dass du sagst, so Sport ist nicht dein Hauptding, hast aber diese Autobiografie von Agassi gelesen.
Ja.
Das Schöne ist, das hat mir mal unglaublich geholfen. Jetzt kommt schon wieder eine kleine Anekdote. Denn ich habe an dieser Autobiografie so ein ganz klein wenig mitgearbeitet und war dann einige Wochen später so der Telefonkandidat, also der Telefonjoker bei Wer wird Millionär.
Ach, echt?
Ja, und zwar für meinen ehemaligen Freund und Kollegen, nee, ehemaliger Freund ist falsch, ist immer noch ein Freund, Peter Klöppel, der saß in der Prominentenausgabe und es ging um 500.000 Mark, glaube ich, damals noch, bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Und die Frage lautete, Achtung, die stelle ich jetzt auch an euch, in welcher Sportart hat der Vater von Andre Agassi an Olympischen Spielen teilgenommen? A. Karate, B. Boxen, C. Ringen oder D. Taekwondo?
Oh Gott, das weiß ich
nicht
mehr.
Wenn ich das nicht wüsste, dann glaube ich, müsste ich auflegen.
Ich glaube Boxen. Ich würde jetzt mal Boxen tippen.
Ja, ja.
Ich würde Boxen tippen, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich kann mich nur an den Anfang der Biografie, also dass er immer diese Höllenmaschine da aufgepackt hat und der Andre eben schon, weiß ich nicht, wie viele tausend Bälle pro Tag schlagen musste.
Wenn ich nicht zufällig daran mitgewirkt hätte, hätte ich es auch nicht gewusst. Aber der Vater.
War's denn Boxen?
Nein, leider nicht. Nein, es war nicht Boxen. Der Vater Perser, Nationalsportart.
Ah ja, stimmt,
Iran,
ja, Perser. Ja, ja.
Ringen okay. War das Ding. Ja. Und das ist natürlich toll, wenn du so Telefonkandidat bist und so ganz großkotzig sagen kannst. Ringen natürlich. Ja, ja. Aber das war, fiel mir gerade einer zu erzählt, dass du diese wirklich gute Biografie gelesen hast. Ja. Schöne Geschichte.
Aber ja. Wo hast du da dann mitgearbeitet, Uli? Das interessiert mich schon, weil ich würde jetzt mal, tippen an der Übersetzung irgendwie, oder?
Nein, oh Gott, mein Englisch ist so schlecht. Nein, ich habe dann sozusagen eine längere Empfehlung dafür abgegeben, findet man auch, glaube ich, noch im Internet, warum man das unbedingt lesen muss und welche Dinge da wirklich prägnant und wichtig sind. Und deswegen hatte ich die Fahnen alle und habe da reingeguckt und habe dann im Grunde genommen war es nicht mehr als ein PR-Text. Aber daran habe ich sehr intensiv mitgewirkt damals, ja.
Aber ich muss jetzt doch nochmal einen kleinen Spoiler reinhauen, Uli.
Gerne.
Und zwar eindeutig weil ich eben nicht umsonst Ja gesagt hätte beim Boxen. Das müssen wir nochmal nachträglich von unserem Schiedsrichter dann klären lassen. Ich bin mir sehr sicher, dass es Boxen gewesen ist, wo der Herr Agassi teilgenommen hat, der Mike
Google.
Agassi an den Olympischen Spielen. Du glaubst Google, nicht, dass ich jetzt dass ich jetzt dazwischen grätschen würde, wenn ich nicht Google schon offen hätte.
Aber ich schwöre bei Gott, dass es damals Ringen als richtige Antwort durchgegangen ist. Steht denn da auch, dass er auch Ringer war?
Jetzt haben wir,
haben die 500.000 Euro aberkannt.
Wollte sagen,
die müssen 500.000 ja
D-Mark.
Nachhinein noch.
Ja. Nachhinein aberkannt.
Ja. Na gut.
Ja. Okay. Unser Gesprächsleiter, Herr Sprenger,
hält sich raus.
Sein Vater war ein iranischer Boxer, war zweifacher Olympiateilnehmer im Boxen.
Ja, dann habe ich das alles durcheinander
gebracht? Hätte man mich mal als Telefonjoker genommen.
Oder habe ich mich jetzt schön blamiert? Dankeschön, hat gut getan.
Eieieiei, was machen wir denn damit? Schneiden
die halbe Minute. Nein, lass es drin, Christian, lass es drin. Ich stehe dazu. Ja. Naja, aber es ist lange her, aber komisch, ja, merkwürdig. Okay, Boxen. Beim nächsten Mal machen wir es richtig.
Also wenn ihr eine Frage zum Tennis habt und irgendwo mal auf irgendeinem Stuhl sitzt, dann fragt einfach
nicht
den,
Uli.
Den Möcksch, der Möcksch, der weiß alles. Uli, was steht denn in dem Buch noch drin, was wir jetzt vielleicht...
Dass ihr widerlegen könnt. Buch machen. Sehr gut. Ja, die Akte Boris Becker gibt's ja natürlich in meinem Buch auch, das ist ja klar. Ja. Und warum hat sich Uli Potowski mit Boris Becker zerstritten? Das ist die Frage.
Klick noch einen drauf, weil Daniel hat ja auch den Boris Becker Podcast gemacht und da hören wir jetzt den Trailer zu.
Ex-Tennisprofi Boris Becker muss für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet.
Dies ist die Geschichte eines deutschen Helden.
Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
Die Geschichte seines Aufstiegs.
Unglaubliches Selbstbewusstsein. Unglaublich in jeder Situation zu sagen, ich bin sowieso der Beste.
Dieser Biss, diese Leidenschaft auf dem Platz, die Emotionalität, aber vor allem dieser Wille, der sprichwörtlich ja Berge versetzt hat.
Und die Geschichte seines Absturzes.
Ja, wir hatten ein Problem, oder er hatte ein Problem, ein grundsätzliches Problem, das war seine Beratungsresistenz.
Wie aus einem 17-jährigen Leimener unser Boris wurde.
In Deutschland war der einfach Kultfigur Nummer 1.
Weltweit ist es ein Wahnsinn, wie die Leute den Boris suchen und wie die ihn vereinnahmen wollen.
Und wie aus dem Weltsportler Becker ein inhaftierter Straftäter.
Er hätte sich entschuldigt, er hätte sich reuig zerknirscht gezeigt, er wäre vielleicht auch im Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen, er hätte noch ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben.
Ein deutsches Drama.
In seinem Fall hat das Erwachsenwerden tatsächlich buchstäblich vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden.
Die ganze Geschichte.
Das Beste, was wir anzubieten haben, natürlich unser Boris.
Unser Boris. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wie ich fast zum Weltstar wurde. Anekdoten. Wir lassen mal den Faktencheck. Wir machen jetzt den Faktencheck. Deine Geschichte zu Boris Becker und danach kommt Daniel Möcksch als Faktenchecker, ob stimmt oder nicht stimmt.
Ja, das ist ja fast eine private Geschichte, aber ich erzähle sie dennoch, weil sie auch im Fernsehen live stattgefunden hat. Wir hatten ja mal bei Sky die wunderbare Sendung, wie ich fand, wunderbare Sendung Wimbledon WG, wo ja auch relativ spontan immer nach den Spielen in London Gäste in unser Haus kamen, deshalb auch WG. Und an einem Tag hatten wir Boris Becker oben auf dem Dach des Center Courts oder des Medienzentrums zu Gast und Patrick Küden und ich, wir moderierten live alles und Boris Becker sagte dann irgendwann zu Patrick, weiß nicht in welchem Zusammenhang, wir haben ja gewettet, dass wenn ich mehr abnehme als du, dann musst du uns zum Essen einladen in Monte Carlo, so sinngemäß. Und in dem Moment dachte ich, na gut, dann werden wir das mal checken. Und am Abend kam dann Boris Becker zu uns wieder in diese Wimbledon-WG und ich hatte die wahnsinnig originelle und tolle Idee zu sagen, jetzt stellen wir die beiden auf eine Waage, halten das Gewicht fest und in einem Jahr schauen wir denn mal nach, wer hat denn mehr abgenommen, Boris oder Herr Kühn. Und es begab sich dann, dass Boris Becker wirklich sehr, sehr böse auf mich wurde und das für eine bescheuerte Idee hielt. Mag auch sein, dass die bescheuert war, aber er hat wirklich mir an diesem Abend die Bekanntschaft gekündigt und hat nie wieder danach mit mir gesprochen. Das war sehr traurig für mich. Ich finde ja auch, die Idee war jetzt nicht so toll, aber so rigoros darauf zu reagieren, ich habe es noch versucht, am Tag darauf mit einem Gespräch, selbst das hat er abgelehnt. Und er hätte ja auch mich veräppeln können, stell du dich auf die Waage oder was auch immer. Man hätte die Situation eleganter entschärfen können, aber das war vielleicht oder das ist vielleicht auch der Charakter von Boris Becker. Sehr stringent, er hat nicht mehr mit mir gesprochen.
Weißt du noch, welches Jahr das war?
Ist noch nicht so lange her, 5 Jahre, 6 Jahre. Ja. So, da, er war Experte bei uns, ne? Also in der Sendung, also was man so halt macht, da hat er für die BBC kommentiert und kam immer noch zu uns rüber und hat da auch noch gearbeitet. Ja. Das war für mich wirklich, ehrlich gesagt, sehr traurig, weil ich habe ihn über auch viele Jahre begleitet und eigentlich auch immer sehr wohlwollend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das war eine Enttäuschung, dass ich da so an die Wand gestellt wurde. Nochmals, man muss die Idee nicht für toll finden, dass, dass ich würde auch da selbstkritisch heute sagen, nee, das ist eine doofe Idee, weil da stellst du Boris Becker auf die Waage und am anderen Tag steht in der Bild-Zeitung, Becker verliert 121 Kilo eher und was weiß ich, Patrick Kühn nur 89. Das war nicht so eine tolle Idee, aber dann so darauf zu reagieren, war eine ziemliche Enttäuschung.
Aber das deckt sich ein bisschen mit dem, wie ich ihn zumindest kennengelernt habe, dass er wirklich extrem große Schwankungen in seinen Beziehungen hat. Also nicht nur privater Natur, sondern auch professioneller Natur. Dass er dir am einen Tag das Gefühl gibt, du gehörst praktisch zu seinem Inner Circle. Und am nächsten Tag hat ihm irgendwas nicht gepasst und du bist wirklich völlig außen vor und er redet nicht mehr mit dir. Und man weiß ja aber so jemanden, ich wusste auch einmal nicht mehr, kennt er mich jetzt überhaupt noch oder erinnert er sich einfach nicht mehr an mir? Aber dann habe ich dann auch erfahren, das war Zeiten, wo ich dann auch noch für Bunte gearbeitet habe, was für ihn ja auch oft ein schwieriges Verhältnis war. Und dann ist das einfach wie weg. Dann macht er dich verantwortlich für alles, was dann da irgendwie passiert. Und
absolut.
Hat dann gar keinen, kann er gar nicht differenzieren, dass da vielleicht auch, wie du ja sagst, vielleicht nicht immer die schlauste Idee gewesen ist, aber das doch nichts damit zu tun hat, was so dieses Gesamtverhältnis, die Beziehung irgendwie betrifft, ne?
Ja, man hätte es ja auch ein bisschen sportlich humorvoll sehen können. Ne? Ich glaube, naja, das kann man so einen Spruch kann man ja auch wegwischen und dann
das wäre die richtige
Humorspruch ne, und dann ist gut. Aber vielleicht war es einfach nicht der richtige Tag. Manchmal erwischt. Also ich glaube, es ist auch sehr schwierig für jemanden, der immer in der Öffentlichkeit steht, immer das Richtige zu sagen. Und manchmal hat man einfach vielleicht auch mal, ja, man steht ja immer als Person dann auch da und möchte vielleicht dann auch einfach mal als Person privat bleiben. Und ja, vielleicht ist
es nochmal, das vollziehe ich auch nach. Aber wie gesagt, es gab dann am nächsten Tag von mir den Versuch, mit ihm nochmal ins Gespräch zu kommen, was er einfach schlichtweg abgelehnt hat. Das habe ich nicht verstanden, weil ich habe mit ihm gesprochen, unmittelbar nachdem er zum ersten Mal in Wimbledon sozusagen beim ersten Mal seine Karriere beendete. Da haben wir eine Live-Sendung gemacht, eine Stunde aus dem Nichts heraus über Boris Becker. Wunderbar, wunderschön, sehr emotional mit allem, was dazugehörte. Und deswegen habe ich das da an dem Abend nicht verstanden. Kritik, berechtigt, okay, aber nicht dieses rigorose eigentlich den Uli an die Wand stellen und den, ja, das war nicht schön.
Das verstehe ich. Vielleicht hört er das ja jetzt.
Daniel, hat er denn den Podcast gehört, alle 7 Folgen? Weißt du was?
also ob er es wirklich gehört hat, da müsste man wirklich ihn persönlich fragen. Ich weiß, dass er da von der Existenz des Podcasts weiß. Man sieht, kann das ja heutzutage das immer wieder bei Social Media auch sehen. Er hat auch immer meine Postings verfolgt, gelesen, die ich rund um den Podcast gemacht habe. Also ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass er reingehört hat und auch einige Folgen gehört hat. Aber zu 100% sicher sein kann ich mir da nicht.
Ja, du musst auch aufpassen, nichts mit Gewicht sagen, sonst bist du auch.
Nein, das war mit mir. Nein, das fand ich gar nicht so. Oder sagen wir mal so, diese Schere habe ich versucht von Anfang an aus dem Kopf zu nehmen, weil es war natürlich im Entstehungsprozess immer ein bisschen die Frage: Wollen wir das nur machen, wenn Boris in Anführungszeichen mitmacht? Wollen wir es sozusagen mit ihm machen? Und relativ schnell bin ich sozusagen als Initiator für diese grundsätzliche Idee aber auch auf den Trichter gekommen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, dass wir denjenigen dabei haben, weil natürlich dadurch auch direkt eine Schere in Gang gesetzt wird, die er im Kopf hat, die man selber vielleicht auch im Kopf hat und es dann doch sehr, sehr viel PR aus Sicht des Protagonisten gibt. Und da können wir gleich den Sprung zum Resümee, was ich viel bekommen habe, zu dem Podcast machen, dass lustigerweise das, was ich am meisten als positive Kritik höre, dass das sehr wohltuend wäre, dass derjenige nicht dabei ist, was erstmal ein bisschen paradox klingt, aber dass es dadurch authentischer wirkt und dadurch irgendwie nahbarer wird. Also ich hatte das Gefühl, dass viele Zuhörerinnen ich will sagen, fast genervt sind von manchen Dokus, die man auf den Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime etc. bekommt, wo dann Fußballmannschaften oder auch Sportler ihre Tür öffnen, dass jemand sie begleiten darf, aber natürlich dann extrem darauf achten, was rausgeht, was gesagt wird und dass man dann eher das Gefühl hat als Zuschauer, naja, das ist ja schon nahe vor der, in Anführungszeichen, Verarschung, oder das ist wirklich sehr, sehr, sehr PR-Gedöns, was mir da vorgesetzt bekommt.
Das geht dann schon Richtung Beweihräucherung, ne, so.
Genau.
Ja, man muss immer dann aufpassen, das geht dann nur in die eine positive Richtung, man kann nichts, mal Kritik üben, ne?
Und das ist ja gerade bei
Bocholt. Ist ein bisschen freier dann wahrscheinlich, ne?
Genau, gibt's ja da wirklich einige Anknüpfpunkte, wo man da Kritik üben kann. Und das war mir auch absolut wichtig, dass dann auch wirklich diese Facette nicht zu kurz kam. Auf der anderen Seite war es aber überhaupt nicht mein Ansatz, das so kritisch zu machen oder in diese Häme, in diesen Spott einzusteigen, den man ja in den letzten Jahren teilweise nicht unberechtigt zu Boris Becker
gehört. Ja, aber den finde ich auch ganz schlimm, finde ich. Also ich finde das ganz schlimm, wenn so Leute, die also als Stars hochgehoben und gelobt und was weiß ich nicht, und dann passiert vielleicht irgendwas im Leben dieser Menschen, die ja auch nur Menschen sind, und dann kommt da so ein Shitstorm. Also das finde ich ganz schlimm, und überhaupt generell so der Druck auf Sportler oder auf Stars, wenn man mal ganz oben top war, dass man nicht wieder fallen darf, und keiner kann sich ja immer auf der Spitze halten. Das finde ich immer so schlimm, dieses Zerreißen dann von Leuten. Also auch bei Boris Becker, muss ich sagen.
Ja, total.
Ich habe natürlich den auch so verfolgt. Ich bin jetzt nicht der super Tennisprofi, aber klar, der hat mit Sicherheit ganz viele Fehler in seinem Leben gemacht, aber die machen wir ja auch, ne?
Und ja, total. Nee, ich habe auch, das war mir auch wichtig, diesen Hype, dieses Glücksgefühl, dass er ja auch eine Zeit lang über Deutschland, kann man ja wirklich einfach so pathetisch sagen, gebracht hat, auch nochmal darzustellen, dass es auch nochmal so eine kleine Zeitreise gibt, Anfang der 80er oder Mitte der 80er bis zu seinem Karriereende 99, wie er da es geschafft hat, dass Leute, die sich für Tennis 0,0 vorher interessiert haben, auf einmal nachts aufstehen und 6 Stunden vorm Fernseher verbringen, was einfach ja heute, gerade wo man noch mehr Möglichkeiten hat, sich das rauszusuchen, was man will, fast unvorstellbar ist. Und wie dieser.
Das Lustige war ja, dass die Leute zum Teil die Regeln erstmal kennenlernen mussten, das Zählen beim Tennis, das war ja für manche einen was völlig Neues.
Total. Ich kann mich erinnern, dass meine Oma, Uroma war es, irgendwann mit 89 Jahren mit dem Tennisschläger bei uns im Hof stand und hat gegen die Wand geschlagen, nur mal um zu probieren, wie schwer oder leicht das ist. Und das ist ja wirklich eine 89-jährige Frau, die dann nochmal einen Tennisschläger in die Hand nimmt, nur weil sie irgendwo da im Fernsehen mal Boris Becker gesehen hat. Also das ist natürlich auch eine unglaublich schöne Zeit gewesen, die ich ja zugegebenermaßen nicht wirklich bewusst mitbekommen habe, auch aus Erzählungen, und später dann doch auch ein bisschen bewusster mitbekommen habe. Und ich finde, diese Zeit kam in den letzten Jahren oft einfach auch zu kurz, was er für eine schöne Zeit uns gebracht hat. Aber dafür gibt es ja auch mehrere Folgen. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch genug, was man da kritisieren kann, und diesen unglaublichen Absturz oder diese unglaubliche Dramatik, die sich in den letzten Jahren um ihn ergeben hat, die darf natürlich bei so einem Projekt in keinster Weise außen vor bleiben.
Ja, man darf halt auch nicht vergessen, also ich denke immer, ne, mein Gott, das war, also ich sehe, meine Tochter ist 19, da denke ich immer so, ich kenne Jungs und die Freunde meiner Tochter, und dann denke ich immer, mein Gott, der war erst 18, ne? Oder? War der 18?
17. Er war 17.
17, ja. 17 war er, ja, und das finde ich immer so ganz schlimm, dann ist schwierig, glaube ich, in so einem Alter mit so einem, ja, damit umzugehen, dass man da so gehypt wird. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch bei, ob es jetzt Tokyo Hotel ist oder, ja, alle anderen, die so früh schon so viel Ruhm hatten, da auf dem Teppich zu bleiben, ich glaube, ist sehr, sehr schwierig. Und
man kann sich ausmalen,
hat wie wahrscheinlich seine Berechtigung
als man 17 war, ne? Also,
ja.
Wie man selber als 17-Jähriger, wie unfertig man auch wirklich noch gewesen ist, ne?
Das ja,
ist,
und austoben so konnte er sich ja wahrscheinlich vorher auch noch nicht, weil es ja viel so Sport war angedacht, und ist ja generell so, ne? Wenn man sich auf seinen Sport oder, weiß ich nicht, David Garrett, ich war auf einem Konzert und dem seine Bio habe ich auch jetzt neulich gelesen, das ist ja ähnlich, ne? Also die werden alle gehypt und tolles Leben, aber ja, die Kindheit und die Jugend ist natürlich zu kurz gekommen, und das holt man vielleicht irgendwann nach, und dann macht man vielleicht immer Dinge, die andere dann nicht machen würden. Also
ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir während der Australian Open mal ein längeres Interview geführt haben, und wo er dann gesagt hat, wenn ich mal aufhöre mit Tennis, dann gehe ich aber mal richtig zu McDonald's und esse mal 6 Hamburger und 5 Cheeseburger und so. Und das kann ich, wenn es einer verstehen kann, dann ich. Also das ist nachvollziehbar, dass solche Gelüste da sind. Und das hat er, glaube ich, auch gemacht.
Ja, total. Ja, du, Uli, kannst ja das wahrscheinlich auch gut nachvollziehen. Mir haben wirklich auch für den Podcast viele erzählt, ich habe selber 2-3 Mal erlebt, wenn man ihn persönlich trifft, mit ihm unterwegs ist in der Öffentlichkeit, was das für ein Wahnsinn ist, sich mit dieser Person in der Öffentlichkeit zu bewegen. Und man ist ja selber nur Begleiter. Also mir hat der Markus Theil von Eurosport zum Beispiel erzählt, wenn die in New York da für Eurosport unterwegs waren, sobald du da mit ihm das Gelände verlässt, sind sofort 50 Leute um ihn herum und wollen Autogramme, bedrängen ihn. Und das ist wirklich egal, wo er auf der Welt ist, hat er diese Erlebnisse. Und
Das meinte ich ja gerade. Ich habe das erlebt in London, da haben wir direkt im Village in Wimbledon mit ihm auch in einem Pub, in einem wirklich typischen englischen Pub mal ein Interview mit ihm gemacht. Und das ist in der Wimbledon-Zeit immer so, dass die Leute, wenn schönes Wetter ist, vor dem Pub stehen, Hunderte. Und dann bin ich mit Boris in diesen Pub rein. Und es war wirklich so, als ob sich das Meer teilt. Das war unglaublich. Die Menschen haben ein Spalier gebildet und auch applaudiert. Und so sind wir dann gemeinsam in das Innere des Pubs gelangt. Also das ist genauso, wie du das beschrieben hast. Diese Aura von ihm ist eine ganz besondere.
Und dann ist natürlich das Problem, denn ich habe schon wieder im Kopf, das ist mir ja jetzt auch öfters passiert, dass manche natürlich sagen, ja, aber. Da kommt natürlich immer das große Aber bei ihm. Und das Aber setzt bei mir dann auch so in Folge 2-3 ein, dass er aber diese Aura, dieses Können, dieses Talent, das habe ich doch auch von vielen Gesprächspartnern und auch, ich habe mal für eine Folge gespielt, zum Beispiel komplett auf Mallorca, um diese sagenumwogene Finca, dass er geglaubt hat, dass er diese Fähigkeiten halt auch im Leben neben dem Tennisplatz hat. Dass er da auch so ein außergewöhnliches Talent für alles Mögliche, hauptsächlich für geschäftliche Sachen hat. Und vielleicht manchmal auch zwangsläufig, weil Tennisspieler als Einzelsportler ja auch eingesungen bekommen, ein Leben lang, wie außergewöhnlich sie sind. Und bei diesen Leistungen ist ja auch sicherlich am Tennisplatz so wahr. Aber, und das betrifft natürlich nicht wieder nur Sportler oder Tennisspieler, wenn es mal die Karriere vorbei ist, ruhiger wird, dass da wieder eine ganz andere Herausforderung ist, damit umzugehen. Und das hat er ja nun nachweislich nicht besonders gut hinbekommen.
Weil du es gerade angesprochen hast, von wegen eine Folge spielt auf Mallorca, stell uns mal alle Folgen im Schnelldurchgang vor. Die dauern im Schnitt zwischen 40 und 50 Minuten. Die letzte nähert sie sich hier so meiner Länge. Die ist dann auch mal eine Stunde zwei. Aber geh mal mit uns durch.
Ja, sehr gerne. Also wir fangen an, was sich auch der Uli mit Sicherheit dran erinnern, mit dem 30. Juni 1999, dem letzten Match von Boris gegen Patrick Rafter in Wimbledon, wo Boris ausscheidet, eigentlich relativ chancenlos, obwohl er vorher noch Hewitt und Kiefer, zwei hoffnungsvolle Jungspieler, damals besiegt hat. Aber Boris scheidet aus und es ist der sagenumwobene Tag, was ich auch gar nicht mehr so in dem Zusammenhang hatte, der aber für ihn in der Besenkammer endet. Also der gleiche, der Tag der Karriereende, des Karriereendes ist der Tag, wo er dann im Nobu mit dem russischen Gelegenheitsmodel Frau Ermakova ein Kind zeugt, was dann als Samenraub und in die Boulevardgeschichte eingeht. Und das war für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie sich diese Leben getrennt haben. Davon machen wir dann in den nächsten Folgen dann immer wieder so Abzweigungen. Also von dem Tennisspieler Boris Becker, der eine Verwandlung dann zur Boulevardfigur gemacht hat und was sich an diesem einem Tag sehr gut sagen lässt. Wo ich sehr, sehr gute, was für mich sehr wichtig war, Insights bekommen habe von einem seiner engsten Vertrauten zu der Zeit, von einem Ulrich Kühnel, der das erste Mal in diesem Podcast sehr, sehr ausführlich über die Zeit an Boris Becker, seine Zeit an der Seite von Boris Becker spricht. Das ist der ehemalige Beseiter von Boris Becker, der über 10 Jahre mit ihm von Turnier zu Turnier gereist ist und der zum Beispiel da sehr, sehr viele Insights erzählen kann zu dem besagten Abend da im Nubu in der vermeintlichen Besenkammer. Dann machen wir natürlich einen kleinen Schwenk zu seinem Aufstieg. Ich konnte über 5 Stunden mit Günter Bosch in Berlin reden, was auch für mich eine sehr, sehr interessante und spannende Erfahrung war mit Boris Trainer, ja, Entdecker, da thematisieren wir auch, ob er das wirklich war oder ob vorher nicht der ein oder andere ihn vorher schon entdeckt hat. Aber Günter Bosch zweifelsohne eine der entscheidendsten, prägendsten Figuren in der Karriere von Boris Becker, gerade am Anfang. Und von da gehen wir weiter, und da kommen auch noch in Folge 3 andere Ex-Trainer zu Wort, wie der Günter Presnik, aus mit dem habe ich mir Wolfgangsee getroffen, der Boris nochmal zum ATP-Weltmeister geformt hat, und auch natürlich ein bisschen so kauziger Tennistrainer aus Österreich, der mit Boris aber irgendwie dafür so ein Jahr lang eine gute Kombi gebildet hat, und auch dieses Phänomen Boris nochmal ein bisschen einordnen kann, wie es einfach war, mit so jemanden zu arbeiten. Patrick Kühnen, Udo Riglewski, alle alte Weggefährten kommen genauso dann noch zu Wort. Aber dann ab Folge 4 sind wir dann auf der Insel Mallorca und beschäftigen uns ja mit dem nicht so rosigen Kapitel von Boris. Da habe ich die Finca, die da irgendwo im Nirgendwo auf der Insel steht, ist nicht nur symbolisch für seinen Niedergang, sondern dadurch, dass da ein Kredit auf 25% Zinsen abgeschlossen worden ist für die Renovierungen, ist sie wirklich ganz, ganz konkret an der Insolvenz in London beteiligt. Und ich mag zu behaupten, dass ohne diese Finca der Boris nicht insolvent gegangen wäre oder nicht insolvent in London gegangen wäre. Das ist dann die Folge 4 auf Mallorca, Viva Mallorca. Und die Folge 5 ist dann nochmal seine Auferstehung als Djokovic-Trainer, wo ich auch sehr froh bin, dass Gebhard Kritsch, der als Fitnesstrainer von Novak Djokovic gearbeitet hat, mit mir spricht, den ich schon kannte aus der Djokovic-Biografie, der aber lange mit sich ringen musste, aber dann auch wirklich über Boris Becker und seine Zeit mit Boris Becker erzählt, wie es war, den Boris da auf dem Höhepunkt seines Boulevard-Images, das war kurz bevor er Djokovic-Trainer wurde, hatte er diese Fliegenklatsche in der Olli Pocher-Show auf und war in Deutschland wirklich sehr, sehr schwierig noch für den Sport zu vermitteln, sondern galt wirklich nur noch als Boulevardfigur und ist dann plötzlich als Novak Djokovic-Trainer wieder aufgetaucht und sehr erfolgreich dann. Über mehrere Jahre hat er den Novak wieder zurück an die Weltspitze geführt und zu vielen Grand-Slam-Titeln geführt. Also diese Wiederauferstehung ist dann auf jeden Fall eine Folge, und die 6. Folge ist dann der Prozess, wo wir dann beleuchten, wie dieser Prozess verlaufen ist, wo ich dann mit einem Anwalt, der sich sehr, sehr gut mit dem britischen Insolvenzrecht auskennt, spreche, der erklärt, wo die Probleme, die Fehler in der ganzen Strategie von Boris gelegen ist. Also für ihn ist es völlig klar, dass Boris hätte das Gefängnis umgehen können mit einer besseren, anderen Strategie, und dass auch die Abschiebung vielleicht gar nicht das Ideale gewesen wäre, dass man das hätte auch mit anderen Strategien in England eine vorzeitige Entlassung erreichen können, die dann ohne diese Nicht-Einreiseregelung nach England hätte enden können. Genau, jetzt habe ich aber fast schon zu viel gesagt, aber das sind auf jeden Fall diese 6 Folgen, mal kurz im Schnelldurchgang. Und wie du gesagt hast, Christian, wenn man sich's anhören will, muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen.
Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, sind die zu hören auch. Das heißt, wir sitzen ja hier nur virtuell an einem Tisch, ihr wart auch immer vor Ort.
Genau, das war mir wirklich sehr wichtig. Unser Boris heißt er, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, weil natürlich auch so die Wechselwirkung mit den Protagonisten, die ich interviewt habe, aber auch mit uns als Fans und Zuschauern da eine Rolle spielt. Und ich habe ja auch ein bisschen eine persönliche Geschichte mit Boris, weil ich ja selber mal gehofft hatte, Tennisprofi zu werden und auch da im erweiterten Mercedes Junior Team war und dann Boris, wie gesagt, mal früh schon getroffen habe, noch nicht als Journalist, sondern noch als Tennisspieler, und dementsprechend erzähle ich halt auch meine persönliche Geschichte, welche Bedeutung Boris für mich als kleinen Knirps gehabt hat oder als Jugendlichen, und das versuche ich auch nicht zu kurz zu kommen lassen. Und ja, das war mir sehr wichtig, dass ich da wirklich auch vor Ort bin, dass ich da die Leute treffen kann, dass ich da an den Wolfgangsee zu Günter Presnik, nach Berlin zu Günter Bosch, nach Mallorca, dass ich da wirklich vor Ort bin, Eindruck machen kann und mit den Leuten direkt spreche. Hat natürlich nicht immer geklappt, gibt auch Interviews, die wie jetzt auch vor dem Mikrofon geführt haben, meistens mit Leuten, die ich schon länger kenne, weiß ich, wie Patrick Kühnen oder auch dann doch Gebhard Kritsch. Das habe ich natürlich dann auch teilweise dann remote gemacht, aber ich war viel unterwegs für die 6 Folgen.
Hätte sich aber auch angeboten, dann das per Video dann aufzunehmen, oder? Oder hast du das auch für deine sozialen Medien gemacht? Also irgendwie.
Ja, ein bisschen habe ich auch für die sozialen Medien gemacht, genau. Also von Mallorca da, als ich da mich da zu dieser Finca durchkämpfe, da gibt es ein Video davon, wie ich mich durch diese Pampa, kann man wirklich sagen, auf Mallorca kämpfe. Und ich habe es dann angeboten gehabt oder produziert worden ist es dann glücklicherweise von sehr, sehr erfahrenen Podcast-Machern von OMR aus Hamburg, von Podstars, die da auch wirklich sehr, sehr professionell das gemacht haben, was Sounddesign und solche Sachen angeht. Und die haben mir auch schon immer gesagt, dass da ein kleines Video und ein kleines Foto so Backstage, so als Hintergrundmaterial nicht schaden kann. Und genau dementsprechend habe ich versucht, wie man heutzutage schon neudeutsch sagt, multimedial zu bedienen.
Ja, cool.
Ich muss sagen, das ist eine lange Strecke gewesen, bewundernswerte Arbeit. Und ich werde es mir selbstverständlich komplett nochmal anhören jetzt.
Ja, ich kann auch dann, natürlich muss ich ein bisschen, Selbstbeweihräucherung gehört ja auch zu unserem.
Unbedingt.
Nee, also wir waren auch jetzt sind alle Folgen draußen. Am Anfang haben wir jede Woche eine neue Folge veröffentlicht und sind jetzt alle Folgen direkt abrufbar. Und wir waren zeitlang wirklich, mit dem Erfolg hätten wir nicht gerechnet, waren wir unter den Top 20 aller Podcasts in Deutschland. Cool. Und waren Deutschland, Schweiz und Österreich Nummer 1 der Sportpodcasts, glaube ich, für insgesamt fast 4 Wochen. Was man so verlautnet hören, sind auch ein paar Nominierungen für diverse Preise irgendwie im Kommen. Also war eine Arbeit, die aufwendig war, aber die mir wirklich, was irgendwie auch so ein Herzensprojekt war, viel Spaß gemacht hat. Und ja.
Darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Ich bin ja hier der Privatfernsehschaffer. Wie hast du das finanziert bekommen?
Ich habe ganz normal ein Exposé irgendwann mal zusammengeschrieben und dann habe ich das an ein, zwei Podcast-Produktionsfirmen geschickt und habe relativ schnell gemerkt, das Interesse ist groß. Also da war die Resonanz war sehr früh sehr positiv, genau. Und dann habe ich dann einen fixen Betrag pro Folge bekommen und genau, und so konnte ich dann plus Reisekosten das finanzieren. Da schließt sich der Bogen zum Anfang ein bisschen. Das waren für mich relativ normale journalistische Vorgänge, die in mancher Printredaktion zum Schluss oder heutzutage nicht mehr so normal sind, was so Reisekostenanträge und die Möglichkeiten zur Recherche angeht. Und da war ich ja doch ein bisschen überrascht, aber auch froh, dass so wirklich nachhaltige Detailarbeit doch noch möglich ist. Und für mich, als der vom Print kommt, muss einfach sagen, okay, vielleicht ist dann halt die Arbeit, die du machst, die du gern machst, ist vielleicht die gleiche, dann haben wir halt nur von anderes Medium.
Es verschiebt sich, genau.
Genau, ja.
Aber schön, gut, dass das so gelaufen ist.
Spielst du denn heute noch Tennis, Daniel?
Ja, inzwischen fast weniger, als mir lieb ist. Ich habe vor 4-5 Jahren nochmal sehr viel gespielt. Da habe ich mich nochmal in der Herren 35er Rangliste nach oben gekämpft.
Okay.
War nochmal da sehr aktiv. Da habe ich, ja, würde ich schon sagen, ja, 5-mal die Woche oder so gespielt und auch noch ein paar Turniere gespielt. Lustigerweise ist durch dieses Projekt mit Novak Djokovic das Buch oder auch Boris, was ja klarermaßen Tennisprojekte sind, mein Tennisspielen weniger geworden, obwohl ich mich mit Tennis sehr, sehr viel beschäftige. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch sehr, sehr viel Tennis im Kopf habe, aber leider nicht mehr so viel im Arm.
Uli steht ja nicht nur fürs Privatfernsehen, deshalb war die Frage natürlich eben dann auch keineswegs blöd. Bin dir sehr dankbar, Uli, dass du sie gestellt hast. Ich wollte sie dann aber jetzt noch weiterführen. Gibt es denn da jetzt Werbung zwischendrin oder wie haben die das refinanziert oder ist das einfach nur, war das einfach nur ein Geschenk an Daniel Mücksch?
Ja, ich glaube, die Kollegen wollten schon ein Storytelling-Format haben. Also es war, dass sie auch nach außen, ja, ich sag mal, so ein bisschen schmückt. Also es war von vornherein, wurde mir schon deutlich gemacht, dass jetzt der kommerzielle Erfolg nicht oberste Priorität hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt die Folgen hört, werden vielleicht die ein oder andere schon mal gemacht haben, ist dann Werbung reingebucht worden. Also von den klassischen Podcast-Werbungen, möchte ich was sagen. Ja, die wie AG1, der Trink und das gibt ja so ein paar Firmen, die sehr, sehr.
Ich habe keine Werbung, ich will jetzt auch keine Werbung hören. Ich verzichte bewusst drauf.
Sehr gut, ja.
Na, das warten wir mal ab, Christian, bis das richtige Angebot kommt. Ne?
Nee, aber das genau, das, also es ist, ich glaube, jetzt auch von der rein finanziellen Seite ist es okay für die Produzenten, aber reich geworden ist mit dem Projekt jetzt niemand. Das war schon, muss man sagen, eher ein Herzensprojekt.
So wie so vieles. Ich würde ja diverse Angebote annehmen, von Verlagen zum Beispiel, jederzeit. Zum Beispiel auch vom L100 Verlag.
Ja, wenn die mal Geld haben, Christian, kommen wir darauf zurück.
Einer weiß doch, wann der L100 Verlag Geld hat, nämlich der Verlagschef, Uli Potowski.
Wie, der hat Geld? Wie kommst du auf die Idee jetzt?
Nein, du weißt ja, ob der Verlag irgendwann mal Geld hat oder nicht.
Ach, das ist doch, du hast das Wort gerade ein paar Mal benutzt und Daniel auch, Herzensangelegenheit. Ich habe jetzt wirklich nochmal in der Blüte meines Lebens etwas völlig Neues angefangen und habe einen Buchverlag gegründet, was ja völlig irre ist in der heutigen Zeit. Und wir haben jetzt, glaube ich, 17 oder 18 Bücher veröffentlicht und ich bin froh, wenn wir am Ende des Jahres immer sagen können, wir haben nicht draufgezahlt, das ist so. Aber ich werde das trotzdem weitermachen und natürlich macht man das immer in der Hoffnung, dass es dann mal ein Buch gibt, das vielleicht 10 oder 15.000 Mal verkauft wird. Das wäre für uns ja schon ein exorbitanter Erfolg. Daran arbeiten wir, aber es ist nicht das Wichtigste. Ich freue mich über jede Veröffentlichung, die wir haben. Die sind unterschiedlichster Natur. Aber es ist nicht so, dass wir wie ein normaler Verlag agieren. Wir machen viele Lesungen. Ich mache viele Lesungen. Darüber verkauft man auch Bücher. Auch das, was ich mit dem Wolfgang Bosbach zusammen gemacht habe. Aber im normalen Buchhandel werden wir uns über kurz oder lang zunächst einmal nicht etablieren können. Das geht nicht.
Habt ihr euch irgendeinen Genrebereich auf die Fahne geschrieben?
Nein, das wäre jetzt auch meine Frage.
Nein, eigentlich nicht. Wir haben also die unterschiedlichsten Themen und das ist vielleicht gerade so, wenn man so ein ganz junges Unternehmen ist, dass viele Leute das auch irgendwie im Internet finden. Also wir haben zum Beispiel ein sehr schönes Buch gemacht von einer jungen Frau, die tatsächlich einen Amoklauf geplant hat in einer Schule. Schönes Buch ist vielleicht das falsche Wort, ein sehr hintergründiges und tiefgründiges Buch. Es ist natürlich nicht dazu gekommen, aber die ganzen Beweggründe, die sozusagen auf den Weg gebracht wurden, die hat sie da sehr eindrücklich drin geschildert. Das ist ein Bereich, dann haben wir den Daniel Dacuna, der hat einen Reisebericht geschrieben, das ist ein sehr schönes Buch, wo er wirklich mit dem Daumen durch die Welt gefahren ist, wer sich für Reisegeschichten interessiert, eine spannende Sache. Er hat jetzt ich habe ein kleines Buch geschrieben im Zuge der Netflix-Serie Squid Games, wo ich für Kinder ein Buch geschrieben habe, das heißt Mut Ich, wo es ist unglaublich, wie viele 10-Jährige, 11-Jährige, 12-Jährige Squid Games gesehen haben bei Netflix, was natürlich völliger Unsinn ist. Und ich habe so ein kleines, wirklich ein kleines Kinderbuch geschrieben, oder Kinder-Jugendbuch, wo es darum geht, dass man nicht jeden Quatsch irgendwie unbedingt mitmachen muss. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, was wir da gemacht haben. Und wie gesagt, das macht mir einfach Freude.
Gerade Jugendbücher oder Kinderbücher liegen dir ja nun besonders am Herzen.
Ja, weil ich habe angefangen mit Locke bleibt am Ball und da kann man sehen, wie sich das auch entwickelt hat. Das ist über 20 Jahre her. Damals wurden von diesem Kinderbuch tatsächlich noch haptisch 25.000 Exemplare verkauft. Heutzutage liegt, glaube ich, die Durchschnittsauflage bei Kinderbüchern irgendwas bei 3.000, wenn ich da richtig informiert bin. Daran sieht man auch, wie das Interesse doch erheblich gesunken ist am Medium Print, was ich auch nachvollziehe. Wenn du 10-Jährigen 20 Euro schenkst, 100 Kindern, die 10 Jahre alt sind, da wird dann vielleicht ein Kind, wenn es gut geht, ein Buch kaufen und die anderen machen was anderes damit. Ich kann es ja auch nachvollziehen, dass natürlich ein Spiel auf der Konsole den Kindern in Anführungsstrichen sehr viel mehr Abwechslung bietet. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wichtig ist, Geschichten müssen erzählt werden. Es gibt auch eine Sehnsucht danach. Aber das müssen wir erst wieder versuchen, zumindest an die Kinder heranzuführen. Sehr schwer.
Ja, das stimmt. Ich denke mal, es ist aber auch immer eine Frage des Alters, ne? Also Grundschulkinder, da wird halt eben auch noch zu Hause viel gelesen, wenn man Glück hat, obwohl ich glaube, es wird einfach auch immer noch viel zu wenig zu Hause gelesen. Und dann kommt so der Übergang zu den weiterführenden Schulen und da steigen viele Kinder dann aus. Und das ist immer, also das ist eine Zielgruppe, die sehr, ja, die das Lesen dann oft zur Seite legt und sich mit leider mit TikTok und mit Instagram und hast du nicht gesehen, beschäftigen. Und das ist schon schade. Und aber wer liest, der bleibt auch meistens dann dabei. Aber es ist ganz, ganz oft, geschieht das im Elternhaus, ob du schon von Kindesbeinen an vorgelesen bekommen hast oder nicht.
Naja, traurig,
ich bin in der Leseförderung aktiv gewesen in der Grundschule und es war mal traurig zu hören, wenn die Kinder dann gesagt haben, also ich bekomme zu Hause nicht vorgelesen. Das ja, das ist der Grundstein einfach, ne?
Ja, ich bin bei euch. Ich hatte vor geraumer Zeit eine Lesung vor 200 Kindern in Gelsenkirchen. Jetzt muss man wissen, dass Gelsenkirchen natürlich ein Ort ist mit einem hohen Migrationshintergrund. Mhm. Und auf die Frage, also das waren so 8- bis 10-Jährige, wer von euch hat ein Buch zu Hause? Circa 200 Kinder waren da. Kein Kind hat ein Buch zu Hause. Kein Kind. Also und das ist erschütternd, einfach erschütternd. Ja. Den haben wir alle geschenkt und die haben erstmal ein bisschen staunend da reingeguckt. Was ist das überhaupt?
Ich wollte eigentlich auch nur sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung, weil ich gerade vor diesem Sprung stehe mit 3 kleinen Kindern im Alter von 6, 4 und, na gut, der Kleinste ist 1. Also der ist noch, klar, wird ihm auch schon vorgelesen, aber ich lese wirklich sehr, sehr gerne vor und merkt das auch, da kann ich dem Uli nur recht geben, wie auch das Bedürfnis bei den Kindern auf jeden Fall in dem Alter noch wirklich sehr großes was vorgelesen zu bekommen. Das ist die Frage, auch wenn man selber mal sagt, ach, heute Abend, aber es ist immer die Frage, Papa, liest du immer noch was vor? Und mache ich dann auch immer gerne. Oft bin ich leider dann der Erste, der einschläft beim Vorlesen. aber nee, das ist, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, also in der Tat auch so ist, das hat jetzt, wir leben jetzt hier in München in keinem sozialen Brennpunkt, aber auch da, wenn mal Kinder zu Besuch sind, bei uns übernachten, Freunde, da hört man schon oft auch, dass denen nicht vorgelesen wird. Das ist für die was, was nicht, das kennen die einfach nicht, dass sozusagen sich jemand hinsetzt und noch was vorliest. Da wird heutzutage ja dann eher, weiß ich, so eine Tony-Box angemacht oder ein Hörspiel gelaufen oder sowas. Und ja, das sind wir, glaube ich, dann kommen wir doch auch zu sehr vom geschriebenen Wort, wo wir dann sagen, ja, eine Entwicklung, die doch ein bisschen nachdenklich macht.
Ja, es kommt doch auch auf den körperlichen Kontakt an, gerade beim Vorlesen zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter, Mutter und Tochter. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, das dabei eine große Rolle spielt. Also es ist sehr einfach, eine CD einzulegen oder was auch immer. Aber das kann man vielleicht auch machen. Aber bitte erst im zweiten Schritt, weil dieses direkte Vorlesen und dieses Nachfragen, wie stellst du dir die Landschaft vor, wie sehen wohl die Personen aus und so weiter, das ist eigentlich das Entscheidende beim Vorlesen.
Hm. Ja, viele Eltern steigen einfach aus in dem Moment, wo das Kind lesen kann. So, ne? Wir lesen und damit du selber lesen kannst. Und ich habe meinen Kindern wahnsinnig lange vorgelesen, also 12, 13 und ich habe wirklich manchmal, ich habe die unendliche Geschichte tatsächlich meiner Tochter von vorne bis hinten vorgelesen und die war verdammt lang und ja, aber das war, das ist nochmal was anderes, ne? es geht ja um die Geschichte an sich, also das gemeinsame Erlebnis, das zu lesen. Heute reden wir über Bücher, früher haben wir die zusammen gelesen, und viele denken auch, cool, ist wie beim Schwimmen, ne? Oh, jetzt kann das Kind schwimmen, jetzt brauchst du nicht mehr. Jetzt kannst du alleine ins Schwimmbad gehen. Und so denken viele Eltern auch, also okay, er kann jetzt lesen, er kann die Buchstaben zusammenkriegen, jetzt kann er alleine lesen, sie kann alleine lesen, wenn sie ein Buch in der Hand hat. Und verwechseln das so ein bisschen. Und ich weiß nicht, also die Zeit muss man eigentlich haben, abends diese 5 Minuten oder 10 Minuten mit seinem Kind mal noch was zu lesen oder zu quatschen oder so. Das gehört ja mit dazu.
Ja, ich habe das Gefühl, manche verwechseln das. Zumindest mein Eindruck, dass sie sagen, ich muss nicht mehr dabei bleiben, das schläft so ein und sehen das als natürliche Entwicklung, dass das Kind selbstständiger ist. Aber also hat aus meiner Sicht, ich hoffe, dass ich so beibehalten kann, damit nicht so viel zu tun, weil es ja, wie Uli ja sagt, ein Gefühl von Nähe damit auch vermittelt. Und natürlich wird das irgendwann, hast du ja auch schon gesagt, irgendwann weniger werden, spätestens wahrscheinlich dann im fortgeschritteneren Teenageralter. Aber also mit Selbstständigkeit, gerade was jetzt so das abendliche Vorlesen angeht, hat das für mich ehrlich gesagt nicht viel zu tun.
Genau richtig.
Die gute Nachricht, ihr müsst gar keine Bücher kaufen. Zumindest, wenn ihr jetzt zuhört, nicht. Weil 3 Exemplare verlosen wir von Stella. Und zwar vom 2. Band. Und Angelika Hesse sagt euch jetzt worum es überhaupt geht in Band 1 und Band 2. Und wer ganz am Anfang schon dabei war, weiß, wir hören jetzt so ein bisschen im Hintergrund Starlight Express.
Richtig. Ja, also in meinem ersten Band, es ist ja, drei sind ja geplant, also das dritte kommt ja noch im Oktober raus. In Let's Roll begleiten wir die 11-jährige Stella, für die es einfach nichts Himmlischeres gibt, als mit ihren Freundinnen Nelly und Lou auf den Rollschuhen durch die Gegend zu sausen. Und zwar machen die das nicht im Verein, sondern die machen das auf der Straße, so wie man es früher kennt. Wir treffen uns und die haben gedacht, ach komm, wir werden eine Bande, wir denken uns einen Namen aus und dieser Name heißt Rolling Angels und ja, die Mädels, die hängen eigentlich immer zusammen und es könnte alles so wunderbar sein, aber da gibt's noch drei Jungs und die nennen sich ausgerechnet die Skating Devils und die sind auf Inlinern unterwegs und die sind mehr so im Hockey und so ein bisschen ja, so ein bisschen mit Stunts unterwegs und die drei Jungs sind auch bei den Mädchen in der Klasse. Und ja, der Mo, der Ronny und der Schönling Erik. Und die, und mit den zwei Banden gibt's immer so ein bisschen Keile, wenn die sich sehen. Also die haben immer ein bisschen Beef und da gibt es eine Rollschuhbahn Outdoor. Und wenn die sechs da drauf sind, dann streiten die sich immer so ein bisschen um die Aufenthaltsrechte, sage ich mal, ne? So ein bisschen junge Mädchen. Ja, aber dann soll die Rollschuhbahn abgerissen werden und ja, dann ist für beide Seiten nicht so doll und dann tun die sich zusammen und sagen, wir werden diese Rollschuhbahn retten. Darum geht's im ersten Teil, wie diese Kinder sich zusammenraufen und was bewegen wollen. Und ja, die lassen sich auch von nichts abhalten und sagen, also das lassen wir uns jetzt nicht bieten, dass hier die Rollschuhbahn abgerissen wird. Und wir kämpfen für unser Hobby. Das ist einfach der erste Teil. Ja, und im zweiten Teil, soll ich jetzt schon vom zweiten Teil sprechen, also der zweite Teil setzt am ersten an, aber er kann auch unabhängig vom ersten Band gelesen werden. Und zwar habe ich mich da so ein bisschen inspirieren lassen, ich komme ja aus Krefeld und vor Jahren gab es bei uns immer die große, es heißt die größte Straßenmodenschau der Welt angeblich, also es kann sein, dass es wirklich so war, da gab es immer eine Modenschau und da konnten am Wochenende, wurden dann die Laufstege aufgefahren und Bühnen und da war immer sehr viel los und da kamen auch berühmte Designer nach Krefeld und es wurden Preise verliehen und da haben auch Line-Models durften da auch auftreten. Und das findet im zweiten Band auch in der Stadt von den Rolling Angels und den Skating Devils statt. Und die Mädels wollen auch unbedingt auf den Laufsteg, aber natürlich nicht auf zwei Beinen oder auf High Heels, sondern auf Rollschuhen. Und ja, dann rennen sie von Casting zu Casting und es läuft nicht alles so glatt. Das ist so die Geschichte des zweiten Bandes, ja.
Das war aber jetzt sehr kurz. Der zweite Band ist mehr oder weniger parallel mit dem Podcast online gegangen. Bisschen möchten wir aber schon noch hören, oder?
Ja. Ja, habt ihr denn Fragen, was ich euch erzählen soll? Ich will ja nicht zu viel verraten.
Du willst noch ein bisschen in der Hinterhand behalten, das verstehe ich schon.
Genau. Ja, also sie versuchen es erstmal auf der großen Bühne, aber da werden ihnen erstmal die besten Plätze weggeschnappt und dann passiert eben auch nochmal so ein schokoladiges Malheur. Aber irgendwann raufen sich die Mädels zusammen und sagen so, jetzt reicht's auch uns. Also wir schaffen das hier auf die Laufstege zu kommen. Aber da möchte ich jetzt nicht ganz so viel verraten, sonst ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr kreativ, das muss ich dazu sagen. Und ja, es stellt die Modewelt vielleicht auch mal in einen anderen Licht dar. Also es ist nicht die heile, Mädels merken sehr schnell, es ist nicht so die heile Modewelt, die da immer nur glänzt. Und ja, ich glaube gerade so Mädchen in dem Alter, die dann vielleicht doch noch irgendwie Germany's Next Topmodel gucken, stellen sich das immer alles ganz toll vor und Mode und Designer und Glamour. Und ich wollte das dann mal ein bisschen im anderen Licht glänzen lassen. Ja, und die Rollschuhbahn gibt's natürlich auch, aber das ist ja, also es dreht sich immer um die Rollen alles, aber es ist auch eine Freundschaftsgeschichte und eine kreative Geschichte. Genau.
Uli. Ich finde das ja immer faszinierend, das muss ich sagen, weil ich ja dann auch immer so aus diesen journalistisch-biografischen Arbeiten herauskomme und mir ehrlicherweise nicht vorstellen kann, einen Roman in welcher Form auch immer irgendwie zu verfassen, weil ich das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Die Geschichten liegen irgendwie zu viele auf der Hand. Wie ist es bei dir entstanden oder dein Schreiben? Purzelt das so bei dir raus, die Geschichten, oder hast du da auch irgendwie vorher schon hier so ein Korsett zusammengelegt, dass du zumindest ein paar Anhaltspunkte hast? Ich hätte halt immer das, die Angst, dass ich irgendwie völlig verloren dann bin, wenn ich was schreibe, was es vorher noch nicht gab.
Ja, also man geht ja erstmal mit einer Idee schwanger, sage ich mal. Ne? Man hat eine Idee und eine Vorstellung. Ich habe ja erzählt, dass ich zwei Töchter habe. Und die jüngere Tochter, die war halt immer schon sehr rollschuhbegeistert. Also die ist mit 5 Jahren bei Starlight Express gewesen. Das ist auch eins meiner, das ist auch ein Steckenpferd von mir, Musicals, Theater, da gehe ich drin auf. Und ja, Starlight Express hat sie aber so begeistert, dass sie danach sich ständig YouTube-Videos angeguckt hat und unbedingt Rollschuh haben wollte. Und ja, sie hat sich das Rollschuhlaufen dann selber beigebracht und das war ihr großer Traum, sie wird bei Starlight Express mitmachen. Und dann hat sie getanzt und das war immer ihr Ding. Und dann hat sie später mit Rollkunstlauf auch angefangen. Also sie läuft allerdings nicht auf Rollschuhen, sondern sie läuft auf Inlinern, auf Kunstinlinern. Das kommt eher mehr vom Eiskunstlauf. Das sind die Sommerrollen der Eiskunstläufer. Und das macht sie im Verein. Und meine große Tochter ist halt sehr belesen. Und sie hat immer wahnsinnig viel gelesen. Und meine jüngere Tochter, die war halt mehr sportlich unterwegs. Und bei Büchern war sie sehr, sehr selektiert. Also das Buch musste lustig sein. Das musste bestimmte Ansprüche erfüllen. Und meine Rufu, die hat halt alles gelesen. Und für sie habe ich öfters mal geguckt, ja, was kannst du ihr denn an Büchern schenken? Und weil sie so rollschuhbegeistert war, habe ich immer nach einem Buch gesucht, in dem ihr Hobby vorkommt. Und es gab Fußballbücher und es gab Bücher auch für den Eiskunstlauf oder Hockey, glaube ich auch. Also es gab alles Mögliche, aber es gab kein Buch mit Rollschuhen, also mit Kindern, die Rollschuh fahren. Und dadurch ist diese Idee entstanden und dann habe ich damals mit meiner Literaturagentin darüber gesprochen, über diese Idee, und die fand sie auch gut. Und dann haben wir das zusammen entwickelt. Und ja, meine Töchter haben da auch einen großen Einfluss drauf genommen. Wir haben dann die Geschichte entwickelt. Und ja, dann baut man das so aus. Ne? Dann überlegt man sich, was kann passieren, welche Figuren sollen vorkommen. Und erstellt ein Exposé, eine Inhaltsangabe. Und das Erste, was bei mir immer steht, ist eigentlich der Klappentext. Also ich schreibe wirklich als allererstes den Klappentext. Und wenn ich denke, das spricht mich an, dann baue ich das andere alles drumherum, die Figuren und die Geschichte und was kann dem passieren und was läuft gut und was läuft nicht so gut und wie könnte das enden. Das ist so meine Vorgehensweise.
Hast du denn bei deinen Figuren schon, das frage ich mich bei Jugendbüchern immer, so ein bisschen inzwischen mehr, naja, eine Schere im Kopf, kann man ja vielleicht sagen. Ich frage das deswegen, weil ich früher ein großer TKKG-Fan gewesen bin und dann.
Oh ja, bin ich heute auch Jahren, noch.
ja, in den letzten Jahren ist ja immer wieder die Diskussion dann aufgekommen, wie inwiefern diese Figuren dann bestimmte Stereotypen bedienen und die Diskussion wollen wir jetzt wahrscheinlich ja gar nicht aufmachen oder so, aber man hat das Gefühl, dass bei vielen so Medienprodukten für Jugendlichen heute sehr, sehr gezielt darauf geachtet wird, dass alles irgendwie berücksichtigt wird. Ist das im Entstehungsprozess auch im Kopf oder kannst du das irgendwie vollkommen ausblenden?
Ich versuche das auszublenden, weil das unglaublich die Kreativität bremst, wenn man darüber nachdenkt, oh Gott, darf ich das jetzt schreiben oder nicht? Also ich finde, das ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr auch sehr, sehr aufgekommen und das kann schon wirklich die Kreativität bremsen, wenn man anfängt zu überlegen, darfst du das schreiben oder darfst du das nicht schreiben? Also ihr habt ja bestimmt diese Diskussion hier mit Roald Dahl mitbekommen und das wurde ja überarbeitet, das Buch. Oder auch Joanne K. Rowling ist ja in die Kritik geraten, weil sie Stereotypen bedient, die dicken Dursleys und alles. Und ja, wenn man darüber jetzt anfängt, oh Gott, darf ich das schreiben? Habe ich genug Diversität da drin und so? Das bremst schon ganz schön. Aber ich denke da auch drüber nach, tatsächlich. Weil man will auf der einen Seite ja nichts falsch machen. Man denkt sich ja nichts Schlechtes oder Böses dabei, wenn man vielleicht auch mal einen Stereotyp reinbringt. Ne? Und aber ist schon schwierig geworden. Ich glaube, gerade im Kinderbuch wird da sehr, sehr kritisch geurteilt auch drüber. Und genau. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich jetzt für meinen Teil habe jetzt ja nicht versucht, nicht so drüber nachzudenken, weil es mich sonst einfach im Schreibprozess gehemmt hätte.
Uli?
Ich habe zugehört.
Ja.
Ja. Genau. Meine Jungs spielen Fußball, da ist das hier nicht ganz so schwer, wenn ich mich mit den Kinderbüchern beschäftige. Es gibt allerdings auch ein paar Mädchen, natürlich. Und ich mache ja auch bei den Teufelskickern mit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So eine
Klar.
Ja, da bin ich der Fußballreporter immer. Das ist auch immer ganz spannend. Ich liebe das, mache das schon seit 20 Jahren. Gibt's ja jetzt auch, glaube ich, in diesem Jahr die 100. Folge. Also ich habe auch oft bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Das ist schon etwas, was mir persönlich große Freude macht. Und wenn ich mich dann wieder hinsetze, um vielleicht nochmal ein Kinderfußballbuch zu schreiben, dann denke ich nicht so intensiv darüber nach, was könnte ich falsch machen, sondern ich schreibe wirklich fröhlich drauf los. Und wenn dann hinterher der Lektor sagt, pass mal auf, das geht so nicht, dann würde ich mich mit ihm streiten und im Zweifel für meine Figuren kämpfen. Aber es ist nicht so ganz einfach. Ich habe es auch so ein bisschen im Hinterkopf, da hast du recht, Angelika.
Ja, aber genau, also ich denke mal, Stella und ihre Freundin und die Jungs kommen ganz sympathisch rüber. Also mir sind sie auf jeden Fall sehr ans Herz gewachsen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich sagte, das ist mit Locke mir genauso gegangen. Ja,
ja.
Zu meinem Leben.
Ja, man hat ja irgendwann dann so eine persönliche Beziehung zu diesen Charakteren.
Absolut.
Und irgendwann fangen die einen auch mit, man spricht ja dann auch mit ihnen und manchmal. Sagen Sie auch dann das, selber etwas.
Ja, ich übertrage das dann auch manchmal ins wirkliche Leben. Dann lerne ich Jan kennen, der ist dann Locke in meinem Hinterkopf und dann vermischt sich das mit der Realität und mit der Fantasie.
Aber das klingt ja so, als wäre Stella, als würden da noch ein paar Abenteuer warten, wenn ich dich so richtig zwischen den Zeilen oder zwischen den Worten versuche zu lesen.
Also ich denke, es ist noch viel da, was sie erleben können. Also man hat da natürlich so mal ein paar Geschichten im Kopf und das könnten sie noch vielleicht erleben oder das. Also der dritte kommt ja, wie gesagt, im Oktober raus und das ist ja dann meine Weihnacht. Das ist eine weihnachtliche, winterliche Geschichte. Ja, und dann kann es ja eigentlich mit dem Frühling weitergehen. Ne? Also der erste Band startet sozusagen im Sommer und der zweite geht so in den Herbst hinein, der dritte in den Winter. Und ja, da spricht doch eigentlich nichts gegen den
Von
Frühling.
Von Jahreszeit zu Jahreszeit.
Ja, genau. Also es ist jetzt, ja, genau. Die Kinder werden ja auch älter während der Geschichten. Ne? Also das ist mir dann auch wichtig, dass sie dann wachsen. Also im ersten Teil sind sie noch in der 5a und im zweiten Teil sind sie dann in der 6a. Und ich finde das immer ganz schön, wenn die Figuren wachsen dürfen auch.
Ganz wichtig sogar. Und schön ist es auch, wenn man von Lesern oder Hörern angesprochen wird, die eigentlich aus dem Kindesalter heraus sind. Mir ist das neulich passiert, irgendwo bei einem Hamburger Restaurant, wo mich der Mann an der Kasse ansprach und sagte, sind Sie das nicht, der immer früher die Teufelskicker gesprochen hat? Da habe ich gesagt, nein, das bin ich immer noch. Aber er war natürlich aus dem Alter der Teufelskicker heraus. Aber das ist schon ganz niedlich, wenn man dann solche Begegnungen hat. Und das ist mit Leserinnen und Lesern genauso.
Hast du denn schon mal mit Oliver Rohrbeck dann auch gesprochen?
Bei den Fragezeichen? Oliver spielt ja auch eine Rolle mit bei den Teufelskickern. Ist ja auch einer der Protagonisten dort. Ja, und wir haben auch schon mal das eine oder andere live zusammen gemacht. Das ist natürlich die größte Freude, wenn du mit dem Ensemble live auftreten kannst und du hast 500, 600 Kinder im Raum und musst sie in den Griff bekommen. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist uns bislang immer noch gelungen, ja.
Cool. Also ich bin ein ganz großer Fan von Oliver Rohrbeck. Ich habe schon mal zweimal mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen, in dieser ARD Live-Hörspiel und durfte dann einmal seine diabolische Mutter spielen und man bekam auch dann hinterher den Link zugeschickt und ich hüte das wie einen Schatz, diese
Aufnahme
mit mit Oliver Rohrbeck war das eben, also drei Fragezeichen, auch absolut, ja, meine Zeit war, und die höre ich auch heute immer noch ganz gerne.
Die diabolische Mutter, das klingt sehr.
Die diabolische Mutter, ja, und einmal irgendwie eine überspannte Lady durfte, also zweimal. Ich bin dann auch mal die Erste, die sich da anstellt, weil es gibt ja immer sehr wenig Plätze für die Rollen da, und ich stehe dann da. Und meine Tochter musste dann, glaube ich, einmal ein Selfie machen, und dann sagte sie so, Mama, du hättest dich sehen sollen, wie so ein Teenager.
Ist doch schön. Nie aufhören damit. Nie aufhören damit. Das klingt gut.
Ja. Ja. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Erscheinen des Buchs. Bin sehr gespannt, wie es ankommt. Bin auch total nervös, muss ich sagen.
Es ist erschienen, wenn mal, ich bin zwar jetzt beleidigt, ja, weil stimmt. Ich wahrscheinlich irgendwo dann der Podcast irgendwo landen wird, von wegen diabolischer Mutter, aber es ist schon erschienen. Also.
Ach so, okay.
Seit gestern gut. Ist es da.
Es ist schon,
ja,
da.
Okay.
Ja. Der diabolische Christian.
Ja. Genau. Ich bin also total gespannt, ja, wie es jetzt ankommt, jetzt wo es in den Läden ist, und ob den Kindern, und ja, es haben ja auch viele Erwachsene gelesen, dann die, ob sie weiterrollen, mitrollen wollen. Auch.
Sie wollen.
Gehst du dann auch so mal in die Buchhandlung und guckst, wo es liegt?
Ja, auf jeden Fall. Ich lasse mir
das
auch mal Fotos.
Das machen wir doch alle, ne? Und dann stellen wir es doch nach vorne, oder nicht?
Natürlich. Ja, doch, das ist ein ganz toller Moment gewesen. Ist in Düsseldorf, glaube ich, in der Meierschen oder so. Ich kam mit meinem Mann die Rolltreppe, also wir wollten ins Theater, ins Komödchen, und vorher habe ich gesagt, ich muss vorher noch zur Meierschen. Ich muss gucken, wo Stella liegt, und dann sind wir die Rolltreppe runtergefahren, und mein Mann sagte so auf der Hälfte, ich sehe es schon, das ist da auf dem Tisch, es liegt auf dem Tisch, und das war also wirklich, das ist ein toller Moment dann, wenn man dann so in der Meierschen steht, und es steht dann, liegt dann wirklich auch noch auf dem Tisch, und ja, das ist ein toller Moment.
Absolut. Und, ja. Also ich höre schon, ihr seid mit Herz, Seele und mit Begeisterung bei all euren Dingen dabei. Und lieber Christian und Daniel und liebe Angelika, ich muss leider jetzt aufs Schiff, weil ich noch eine kleine Lesung mit dem Wolfgang Bosbach zusammen habe. Deswegen muss ich mich an dieser Stelle herzlichst von euch verabschieden. Bitte denkt daran, der Vater von Andre Agassi war Boxer. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Ja?
Werden wir nie wieder vergessen.
Ich auch nicht.
Sache, ich hätte,
irgendwas ist da schiefgelaufen.
Also ich finde, ich müsste jetzt die 500.000 D-Mark noch bekommen.
Kriegst du. Ich werde dafür sorgen. Ja? Also ich darf mich verabschieden, Christian. Darf ich?
Wir sagen Dankeschön. Uli könnt ihr ja auch immer wieder hören bei Herz, Seele, Ball. Wir hoffen mal, dass sein Buch dann auch ganz weit vorne liegt im Bücherregal. Ich bin da ja ganz uneigennützig. Wünsche Daniel natürlich auch mit unser Boris sämtliche Podcast-Preise dieser Welt und hoffe dann auf eine Danksagung.
So ist ja der Christian. Völlig zu Recht. Also, nochmals Dankeschön in die Runde. Bis bald mal.
Schiff ahoi. Also, Schiff war jetzt ein guter Hinweis, auch wenn es in der nächsten Folge keineswegs um so ein Kreuzfahrtschiff geht, auf dem ihr Uli Potowski dann ja auch treffen könnt. Nee, wir gehen ein bisschen segeln. Sophie Bonnet, der neue Roman aus der Provence, ist da. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Und wir sind dann auch noch in Kreta. Nikos Milonas, der nimmt uns mit. Dazu habe ich einen Yachtredakteur gepackt, den Chef vom Reiseteil da, der auch einen Segelführer geschrieben hat übers Ionische Meer. Das ist schön. Also das macht so richtig Fernweh.
Obwohl ich gerade erst im Urlaub war, aber ja, Kreta hört sich immer gut an. Auch eine meiner Lieblingsinseln, wo ich immer sehr gerne verweile und meine Füße in den warmen Sand stecke.
Mein Fernweh hält sich ein bisschen in Grenzen mit den drei kleinen Kindern. Da hat die Reiserei in den letzten 2-3 Jahren doch ein bisschen schwieriger geworden. Und das die italienische Küste ist so das Maximum, was wir uns mit dem Auto irgendwie zutrauen. Fliegen haben wir einmal gemacht. Das wird erstmal nicht mehr passieren mit drei kleinen Kindern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist bei drei. Ich hatte auch, meine Tochter hat mir eigentlich gesagt, so mit 15 würde sie nicht mehr mit uns fahren. Also irgendwann ist man ja, wenn die Kinder größer, dann kann man ja wieder ein bisschen mehr unternehmen. Ich habe gedacht, okay, meine 15-Jährige will jetzt nicht mehr mit, jetzt wird's billiger. Aber ja, das hat sie sehr schnell sich anders überlegt, weil es doch immer sehr schön ist, mit Mama und Papa zu fahren, weil man dann auch immer gesponsert wird. Und von daher ja, sind wir immer noch mit 4 Mann unterwegs. Und aber klar, unterwegs. Mit kleinen Kindern, ja. Dann ist das immer etwas schwieriger, ne? Also
ja, es ist nicht ganz so einfach, aber ich bin gespannt, wo es uns im nächsten Jahr noch so überall hintreiben wird.
Wo fährst du denn hin an die Küste nach Italien? Adria oder?
Wo waren wir? Das letzte Mal waren wir wirklich hier, in Jesolo waren wir gewesen, so den klassischsten deutschen Ort, den man da sich so vorstellen kann, wo von München, Süddeutschland ja sehr, sehr viele immer so hingepilgert sind und früher sehr, sehr campinglastig war. Aber es wurde wirklich rein kilometermäßig das erste Ziel, wo man dann wirklich Strand mehr hat. Wo man wirklich das Gefühl von Südeuropa in Anführungszeichen hat. Und genau, aber es ist immer auch übertrieben. Wir haben es jetzt das erste Mal letztes Jahr gemacht, aber war eher als positive Erfahrung abgestempelt und ja, könnte sein, dass uns da nochmal hintreibt.
Und ich habe schon gedacht, der steckt seine Kinder einfach ins Tenniscamp und fährt da mit seiner Frau alleine irgendwo.
Genau,
spielen ja, deine Kinder auch los, denn schon Christian. Tennis? Ja, es geht auch los. Mein Sohnemann war jetzt in den Osterferien das erste Mal im Fußballcamp. Also Tennis ist noch nicht so angesagt, aber Fußball ist schon sehr, sehr, sehr angesagt. Also da deswegen Teufelskicker und so, das ist auch genau das, wo ich mich gerade sehr beschäftige. Also wie gesagt, an der Tennisleidenschaft arbeite ich noch, aber für Fußball ist es schon sehr vorhanden.
Ich kann dir auch Rollschuhe empfehlen oder Inliner.
Ja, wirklich, aber in der Tat auch. Die Tochter, die jetzt 4 Jahre alt ist, auch schon. Also die probiert sie immer an. Was kannst du denn empfehlen, in welchem Alter man dann starten könnte, sollte?
Ja, also die Kleinsten in der also meine Tochter zum Beispiel, die trainiert schon die Kleinsten in der Laufschule, die fangen da so schon mit 4 oder 5 oder 6 an. Okay, Kinder sollten natürlich Lust dran haben und mit kompletter Ausrüstung. Also es ist nicht verkehrt, so eine Laufschule mitzumachen in der Halle. In der Halle macht es auch manchmal mehr Spaß, weil wenn man da mal fällt, also erstens haben die ja ihre Schoner und alles an, da passiert auch noch nicht so viel, ne? Also manchmal sind die auch wirklich wie Hockeyspieler ausgerüstet. Aber da macht das dann ja schon Sinn zu üben, wie man fällt und wie man bremst. Und ja, also da fangen schon die Kleinsten mit an. Ne? Das ist eigentlich ein schöner Sport, finde ich.
Da weiß ich ja schon ein Geschenk für eines der nächsten Geschenktage.
Genau.
Das ist nicht schlecht, ne?
Und ansonsten liest
die ja. Und das wäre, glaube ich, gut.
Ja, also eigentlich ist das ein schöner Sport. Also man kann ja so viel machen. Es gibt ja also richtig Stunt-mäßig, wie viele Jungs so unterwegs sind oder auch Mädchen oder Speed-Inlinern und oder andere tanzen. Also der Tanz auf Rollen ist in den letzten Jahren oder gerade durch die Pandemie extrem angesagt wieder. So eine Zeit lang hatte am Anfang immer Probleme für meine Tochter überhaupt Rollschuhe zu bekommen, sonst normale Freizeitrollschuhe und mittlerweile kriegst du die überall, weil das, ich glaube, in Hamburg und gerade in Berlin auf dem Tempelhofer Feld wird sehr viel Rollschuh gelaufen und auch in London und wir waren im April in New York und da haben die zum Beispiel da am Rockefeller Center, wo normalerweise Schlittschuh gelaufen wird, da ist im Sommer und im Frühjahr und so, da kann man jetzt Rollschuh laufen, also da bin ich auch eine Runde, habe ich auch eine Runde gedreht.
Du hast mich überzeugt, wir werden einsteigen.
Ja, bitte. Ich bitte drum.
Mit dem Lesen der Stella-Reihe muss er aber noch warten.
Beides.
Da steht ab 9.
Ja, genau. Ja, ab 9 für geübte Leserinnen oder eben zum Vorlesen. Also ich habe mich schon bemüht, ich versuche immer so zu schreiben, dass es gut von den Lippen geht, dass die Sätze nicht so lang sind und dass Kinder auch dranbleiben. Also ich glaube, zum Vorlesen, wenn man da Lust hat, kann man das auch schon mal mit 8 machen. Also habe ich auch gehabt. Ich habe auch mal in einer Lesung, da habe ich noch gedacht, dass es waren Kinder, die waren so 9 oder 10 und ein Mädchen, die war ganz still, wenn ich was gefragt habe und habe noch gedacht, vielleicht gefällt ihr das nicht, das Buch. Und dann hinterher kam raus, dass die gar noch gar nicht in der Schule war, aber die fand das so toll, also deswegen war sie auch so ruhig, also sie fand das ganz toll, hat dann hinterher, als sich die Leserunde aufgelöst hat in der Bücherei, ganz viele Fragen gestellt und wollte das Buch unbedingt dann auch haben von ihrer Mama und dass sie das vorliest. Also die war noch nicht in der Schule. Das kommt ja mal ein bisschen auf den Leser an und ob man es vorgelesen bekommt oder ob man es geschenkt bekommt und ja, man es selber lesen soll mit 8. Das funktioniert vielleicht manchmal noch nicht so gut mit 8 Jahren. Aber ja, ich bin immer stolz. Ich habe eine Rückmeldung von einer Leserin gehabt. Die Tochter hat sich, das war das erste Buch, durch das sich die Tochter durchgekämpft hat, sagte sie. Und Mutter war dann auch wirklich begeistert. Es ist nicht gerade, es ist schon ziemlich umfangreich, weil es hat 300 Seiten. Das ist jetzt nicht gerade wenig für ein Kinderbuch, aber ich glaube, es lässt sich ganz gut lesen. Das beweihräuche ich
mir selber. Aber man kann es auch in schöne viele Etappen einteilen. Ne?
Genau, ne? Also ich finde immer, das Beste, was man machen kann, auch beim, also ich habe, ist, ich lese vor und wenn du mal Lust hast, du liest eine Seite und dann lese ich eine Seite und ja, so kann man Kinder auch locken, ne, zum Lesen. So habe ich das bei meiner Tochter auch mal gemacht. Also ich glaube gerade so, wenn man so 8 ist, also wenn die so anfangen zu lesen, dann kriegen die Buchstaben zwar schon zusammen, aber es ist für unglaublich schwer noch und mühselig, so diese Sätze zu verstehen und so. Und da tun sich viele Kinder schwer, diesen Schritt. Wenn es dann einmal läuft, dann läuft es. Und da habe ich meine Tochter auch mal gekitzelt, indem ich der was vorgelesen habe, was sie total spannend fand und dann gesagt habe, Mama, bitte, du musst es weiterlesen. Dann habe ich immer gesagt, ja, also wenn du jetzt den Absatz liest, dann lese ich dir auch noch weiter vor. Aber den Absatz musst du lesen und so habe ich die manchmal immer zum Lesen, also habe ich es ein bisschen rausgekitzelt und das funktioniert ganz gut. Genau.
Den beiden Männern habe ich eben schon das Beste gewünscht. Ich habe vorhin mal gesagt, ihr müsst das Buch nicht kaufen. Natürlich kauft es alle, das wünschen wir Angelika.
Ja, bitte.
Und wie gesagt, 3 Exemplare könnt ihr dann hier gewinnen. Die Frage dazu findet ihr in den Shownotes. Ich möchte mich bei euch bedanken. Uli ist ja schon weg. Daniel, Dank, dein zweiter Besuch. Komplett anders als der erste, da ging es nur um den Joker. Und da waren wir in einer reinen Tennisrunde. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen.
Ja, vielen Dank, lieber Christian. Nein, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist ja genau auch immer das Spannende, dass man sich auch mit anderen Bereichen betrifft. Lustigerweise natürlich hat das jetzt gerade mit der Angelika auch einen Bereich getroffen, der mich einfach auch privat auch sehr betrifft gerade. Und dementsprechend war das wirklich sehr, sehr spannend. Und das ist, man sagt es oft so irgendwie nebenbei her, aber diesmal konnte ich wirklich einige Sachen mitnehmen. Und ja, wie gesagt, hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon auf das dritte Mal.
Ja, und ich warte immer noch auf die 500.000 D-Mark, die ich dann bekomme für mein Wissen. Nee, hat großen Spaß gemacht und man sieht ja dann, dass obwohl ich immer sage, auch ich bin ja eigentlich nicht so sportlich und Tennis und Fußball und was weiß ich nicht, aber trotzdem hat man ja doch seine Verbindung. Da hat man mal den ein oder andere Bio gelesen und der eine hat ein Kinderbuch geschrieben. Das ist immer, finde ich, sehr, sehr spannend, wenn man sich mit Leuten dann unterhält, die vielleicht eigentlich augenscheinlich nicht unbedingt so zusammenpassen, sage ich jetzt mal. Nicht negativ behaftet, sondern aber so aus verschiedenen Bereichen kommen, ne? So aus Tennis, aus der Sportmoderation und dann Kinderbuch. Und trotzdem hat man ja irgendwie dann seine Schnittstellen. Das fand ich jetzt sehr schön.
Und genau das macht dieses kleine Herzensprojekt aus. Danke.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Und tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.